Familie, Essen, Leidenschaft. Die Podcast-Sensation des Jahres. Eine Fiete Gastro-Produktion. Der Kochfahne. Das kann ich nicht tun. Tim, du kommst heute das erste Mal zu mir. Ich kann mich nicht erinnern, wann du mich zu einem Café eingeladen hast. Du hast nie viel Wert auf unsere Freundschaft gelegt. Und jetzt kommst du zu mir, weil du die Bullerei am Hals hast. Tim, du willst einen Gefallen vom Kochfaber. Du weißt, was das bedeutet. Nun gut. Lass uns zusammen diese Frankfurter grüne Soße essen und somit den Vertrag besiegeln.
Der Kochfaber. Ein Familienepos. In den Hauptrollen Sebastian Merget, Tim Melzer und Johann Lafer.
So, nur mal, dass die Fiete-Hörer das mitbekommen. Also Tim kommt aus diesem Fahrstuhl raus und da muss er sich erstmal natürlich allen präsentieren und zeigen, wie widerspenstig sein Haupthaar ist. Dann muss er erzählen, dass er froh ist, dass er seinen Penis jetzt wieder sehen kann, weil er kommt ja aus der Meierkur und hat, glaube ich, knapp 10 Kilo abgenommen. Dass wir unter Zeitdruck stehen, das interessiert Tim an dieser Stelle überhaupt gar nicht, weil Tim ist nun mal die Sonne. Und die Sonne bestimmt nicht nur die Lumen, sondern auch die Temperatur und die Geschwindigkeit. Und aktuell scheint es so zu sein, dass die Geschwindigkeit eher dem alten Gewicht von Tim angepasst ist, also Schneckentempo, und nicht seinem neuen Speedy Melzales Speed Limit angepasst ist. Dementsprechend steht er jetzt da draußen und macht sich höchstwahrscheinlich einen Spaß darauf. Ich versuche ihn jetzt einfach mal herzuholen. Tim! Tim! Na, das interessiert ihn, ja, das interessiert ihn überhaupt gar nicht. Ja! Ja, also, liebe Fietes, es scheint noch ein wenig zu dauern, wenn ihr das sehen könntet. Es ist so lächerlich. Und das nennt sich Podcast. Oder wahrscheinlich ist aus dem Grund auch der Grund, warum wir einen Podcast machen, weil es einfach Bilder sind, die man nicht sehen möchte. Lukas, unser Tonmeister, schüttelt nur den Kopf. Er kann das nicht glauben, was da abgeht. Der Überraschungsgast wartet übrigens jetzt schon wirklich, wirklich lange, aber auch das scheint Tim nicht zu interessieren. Und ich kann ihn jetzt auch leider Gottes nicht mehr sehen. Also, was hier so spielerisch aussieht, ist in Wahrheit ein Kampf auf Leben und Tod. Da kommt er.
Hallo!
Da kommt er.
Hallo!
Guck mal hier.
Guck mal hier, du.
Schwarz kannst du tragen. Hm? Wenn einer schwarz tragen kann.
Boah, das ist so geil. Ich trage gerade so einen eng anliegenden Rollkragenpullover und habe endlich keine Brüste mehr da drin. Ja,
und Rippen hast du.
Und wie findest du meinen Scheitel? Andere Seite.
Ah, andere Seite.
Andere Seite.
Das ist James Dean-mäßig. Ich trau mich das ja nicht, aber es sieht gut aus.
Du hast Krause.
Nee, ich könnte aber.
Nee, du könntest Mickey Beisen jetzt, wie heißt der andere? Wie heißt denn hier nochmal unser Superstammgast? Helf mir schnell.
Unser Superstammgast?
Unser Superstammgast.
Hier, ach so, Atze Schröder.
Atze Schröder, danke.
So. Danke.
So, komm, mach zu, ich bin ein bisschen spät. Der Gast muss weg, habe ich gehört.
Der Gast muss weg, das hört sich an, als wollten wir ihn umbringen.
Na, aber wir sind ja hier in Hamburg und eingeschränkte Reisemodalitäten bedeutet Zeitdruck.
Ja, das
Zeitdruck,
stimmt.
Zeitdruck, aber deshalb, lass uns nicht mit sinnbefreitem Geplänke rummachen.
Mit sinnbefreitem Geplänke fangen wir gar nicht erst an. Tim, wie geht es dir?
Ich muss sagen, jetzt gerade so semi, weil ich bin jetzt gerade mal alle Konten durchgegangen und mit meiner, Vision für die Zukunft der Gastronomie im nächsten halben Jahr. Draußen scheint die Sonne, aber da hinten sehe ich Wolken.
Ist interessant, weil ich wollte dich eigentlich fragen, habe ich in der letzten Woche irgendwo gehört, gelesen, gesehen, dass du deinen Kontostand nicht kennst. Und das wollte ich dich wirklich mal fragen, ob du nicht deinen Kontostand kennst.
Das ist immer, wenn du, man redet anderthalb Stunden und da wird ein Satz rausgezogen und das ist so Quatsch.
Nee, ich hab
und, ja, ich weiß. Aber ich habe auch nicht vergessen, meine Miete zu bezahlen, im Sinne, dass ich mir das gar nicht bewusst war. Ich war der Meinung, dass ich den Vertrag gekündigt hatte. Mhm. Und die Miete ist mir in einem Block von anderthalb Jahren nachgereicht worden.
Oh, schön.
Also ich habe nicht jeden Monat nicht mitbekommen, dass da Miete abgezogen worden ist, sondern es hieß dann irgendwann, ach so, ja, übrigens Vertrag hier, du hast anderthalb Jahre keine Miete bezahlt, das ist auch gar nicht abgebucht worden. Ich kenne nicht meinen täglichen Kontostand, ich muss das einmal, so wie ich jetzt, ich habe es gerade gemacht, ich habe ja ein, zwei und drei Unternehmungen mit unterschiedlichen Einkommensquellen und habe mal die Konten inklusive der Steuervorauszahlung berücksichtigt, da nimmt nämlich gerade gar keiner Rücksicht drauf, da wird fröhlich weiter voraus abgegriffen, was man meint, in einem normalen Leben verdienen zu können. Was natürlich manchmal gerade in so einer Situation auch gerade echt schwer ist. Das ist übrigens einer der Punkte, woran sehr viele Unternehmen irgendwann mal in eine Finanzkrise rutschen, weil sie nicht genug Reserven beiseite packen. Mhm. Und das heißt, fragst du mich jetzt morgen genau exakt, wie viel habe ich drauf? Das liegt daran, dass ich viele Ausgaben habe, um meine Unternehmen zu führen. Auch Einnahmen haben, dass es bestimmte, ich sag mal, Zahlungen gibt, Steuern zu zahlen, Zahlungsverzögerungen, Rechnungen vielleicht nicht richtig abgelegt oder so, aber grundsätzlich weiß ich schon sehr genau, wo ich
stehe. Kannst du gut bezahlen?
Nein. Also so jetzt nach so einem Meeting wie jetzt, ja, kann ich sehr gut. Kann ich jetzt sehr gut bezahlen im Sinne von, oh, da müssen wir Einsparungen machen, da müssen wir Einsparungen. Nein, ich kann immer nur sagen, guck mal bitte drauf, ich möchte da einsparen.
Ja, gut, dann komme ich jetzt nicht mit der Frage nach der Gehaltserhöhung bei mir. Hm? Das ist echt krass, wenn man dich sieht. Du bist wirklich, das muss ich jetzt mal sagen, du bist wirklich sichtbar erschlankt.
Ja.
Also letzte Woche fiel mir das nicht so auf, weil es ein bisschen im Stresstunnel war.
Ja.
Aber wenn du mir jetzt so gegenüber sitzt, genau, krass. Du saßt nämlich neben mir, deswegen. Krass, also wirklich.
10 Kilo.
Wow.
Heute gewogen, also jetzt habe ich gerade lustigerweise seit 3 Tagen Stillstand.
Ja gut, aber besser als mehr drauf.
Ja, aber mir hat man gesagt, das ist, weil der Körper jetzt sein Gewicht speichert.
Mhm.
So, jetzt kommt die Phase praktisch so, das wird dein Gewicht sein. Außer ich gehe jetzt nochmal runter und nochmal runter. So, jetzt verliert man noch 200 Gramm am Tag oder irgendwie sowas. Aber das heißt, und das ist schon ein sehr gutes Zeichen, dass ich gerade nicht in die Höhe gehe, weil ich ja schon wieder normal esse.
Ah, krass, also wirklich. Und fühlst du dich gut?
Na, fantastisch, guck mal an. Ich sage ja, wie gesagt, ich habe viel wieder, paar Monaten waren meine Pullover vorne rum immer so ein bisschen weggescheuert. Mhm. Weil ich mir, das ist beim St. Petersdom, da gibt es auch so eine Heiligenfigur, die ist aus Bronze. Ja? Und diese Figur hat keine Zehen mehr, weil da so viele Menschen dran gestreichelt haben. Und ich habe ja so massiv an meinem Bauch immer rumgestreichelt. So, und ich mag das auch, weil es eine sehr schöne Komfortzone ist. Aber jetzt, wie heißen diese Wolldinger auf dem Pullover?
Fusseln?
Ja, wenn.
Peeling.
Nee, hier, so.
Ja, ich weiß schon, so
Peel. Und die man dann mit so einem Wollrasierer
machen. Ja, ich weiß. Ja,
auch so. Weil ich nicht mehr streiche. Aber ich fühle mich wirklich sehr gut.
Gibt's irgendjemanden in deinem näheren Umfeld, die sagen, ach, knuddeliger hast du mir besser gefallen?
Nee, lustigerweise fällt es dem wenigsten auf.
Was?
Ja. Also ich muss schon sehr.
Randenpack.
Aber alle, selbst mein Manager, neben dem habe ich vorgestern gesessen und gesagt, hey, kannst du mal was sagen irgendwie? Ich bin 10 Kilo. In nicht mal 3 Wochen.
Also da kann ich dich beruhigen. Zu mir hat er gesagt, da sieht man richtig was.
Hat er gesagt? Ja. Zu mir nicht. Und das wäre so, also ich geife auch gerade nach Komplimenten, muss ich ehrlich sagen.
Machst du ja sonst nie.
Nee, eben nicht. Also nicht wegen meiner Visualität. Also ich bin noch nie zu dir hingekommen, aber guck mal, wie geil ich aussehe.
Nee, das stimmt.
Das habe ich noch nie gemacht. Aber jetzt finde ich mich ganz geil. Und das ist so geil. Also das ist ja so Parameter. Ich weiß ja nicht, so bestimmte Leute, was habe ich mal gelesen und gehört, so, ob mir passt diese Hose wieder.
Mhm.
So, und das ist so der Erfolgsparameter für Gewichtsabnahme. Oder ich kann dies wieder, oder ich kann Treppen steigen. Und mein Parameter ist, ich kann wieder erkennen, wo der Penis aus dem Körper kommt. Ohne die Hände zur Hilfe zu nehmen und alles wegzudrücken.
Und das ist ein gutes Gefühl?
Hä?
Ist ein gutes Gefühl am Pissoir?
Bisschen ja. Bisschen ja, finde ich.
Pass auf, dass die Leute keine falschen Schlüsse ziehen, wenn du lächelnd vom Pissoir von der Toilette kommst.
Toll, ist er ja.
Sie haben den ganz vergessen reinzuholen. Oh, den haben wir nicht vergessen.
Lange nicht mehr gesehen, du kleiner Racker.
Wie läuft denn das? Racker. Ganz kurz, musst du bitte mal unseren Zuhörer.
Hast du einen Namen für deinen Penis?
Entschuldigung, nein.
Gott sei Dank.
Also, Tim.
Das,
ICE.
Nee, aber ich. Nee, oh Gott, ey. Oh, Bilder. Naja, ich sag mal so, wenn eine 50-jährige Frau noch damit durchkommt, dass sie ihren Brüsten einen Namen gibt, dann ist das eine berechtigte Frage.
Ja, aber das macht die ja schon Ewigkeiten, Heidi, ne, meinst du?
Hm, die können den Namen.
Echt? Heidi. Ja, Heidi.
Das interessiert weder Hans noch Franz.
Gut. Hans und Franz fragen. Hans und Franz fragen, so eine Meierkur, wie läuft die ab im Schnellverfahren?
Normalerweise Meierkur ist, dass du sozusagen eine Reinigung des Körpers betreibst, im Wesentlichen den Darmtrakt, also das Verdauungssystem, die hormonelle, das hormonelle Ungleichgewicht, den Stoffwechsel wieder sozusagen auf ein gutes Level bringst, und dadurch das erreichst du, indem du eine Darmentleerung herstellst, entweder über die Einnahme von Salzen oder aber eben über die Einfuhr von Flüssigkeiten.
Wie hast du es gemacht?
Salz. Salz.
Ist das der angenehmere Weg oder einfach nur, weil du gesagt hast, Salz?
Keine
Team
Ahnung.
Salz.
Ich würde zu den Leuten, wo ich sage, den Ausgang, keinen Eingang.
Okay, erst Salz, und dann knallt.
Genau. Und dann wirst du auf eine Art von Schonkost gesetzt. Ich habe die Null-Diät gewählt, auch in Absprache mit der Ärztin. Das bedeutet, ich habe 8 Tage nur Tee getrunken, ausschließlich, nichts gegessen, gar nichts.
Was für ein Tee?
Alles Mögliche. Also von so alles. Mhm. Also wirklich alles. Stiefmütterchen-Tee, Brennnesseltee.
Ich wollte nur fragen,
Pfefferminztee, Schlaftee, Detox-Tee, also Tee. Du kannst dir noch eine Brühe nehmen. Und ich glaube, zum Abendbrot kriegst du eine Tasse Tee. Nicht, ich glaube, ich weiß, kriegst du eine Tasse Tee mit einem Löffel Honig. Der Honig soll bewirken, dass der Körper nicht denkt, dass er in einer Notsituation ist, damit du nicht in diese Diätfalle tappst, des Ping-Pong-Effekt.
Jojo-Effekt.
Geht aber auch. Und dann wirst du mit einer Kost versehen, und dann gibt es eine bestimmte Reihenfolge, wie du essen sollst. Du sollst sozusagen ein Stück trockenes Brot nehmen, beißen, einspeicheln, dann ein Milchprodukt oder eine Flüssigkeit dazu nehmen, nochmal im Mund vermengen, sozusagen die Verdauung im Mund andeuten, weil schon die Enzyme des Speichels fangen an, die Verdauung sozusagen einzuleiten, damit der Magen-Darm-Trakt nicht ganz so belastet wird. Dann schluckst du das runter und lässt dir sehr viel Zeit. Kauen sollte man, es gibt eine Zahl, glaube ich, 23 Mal. Ich zähle nicht, sondern ich lasse mir einfach wahnsinnig viel Zeit, respektive ich habe ja in diesem Falle gar nichts gegessen.
Also du käuerst.
Ich käuer. Und dann gibt es einfach ein paar Parameter, die, ich habe eine Ernährungsberatung gemacht. Ich habe gesagt, sollen Sie mir mal sagen, was realistisch ist? Und da meinte ich jetzt nicht mit Vollkorn und hier und da und also so hypergesund, sondern eine Ernährungsberatung auf das normale Leben. So, ich könnte jetzt gute Ernährungstipps geben. Einen habe ich mir zum Beispiel komplett gemerkt. Und da habe ich auch nicht das leiseste Bedürfnis, keine Fruchtsäfte. Exzessiv wegen Fruchtzucker und doch sehr viel Zucker.
Wusstest du, dass in Deutschland sehr viel Fruchtsäfte getrunken werden?
Ja, dazu gehöre ich ja auch. Ich habe ja nur Fruchtsäfte.
Mir war das nicht klar. War letztens bei Weltmillionär eine Frage. Das ist das meistverkaufteste nicht-alkoholische Getränk.
Hätte ich auch
gedacht. In deutschen Supermärkten sind Fruchtsäfte.
Hätte ich auch gedacht.
Hätte ich nie gedacht.
Weil du Apfelsaft, Orangensaft, also wenn du mal das Regal anguckst, welche Säfte es alles gibt. Und mein Problem ist ja, ich esse tagsüber überhaupt nichts. Ich frühstücke nicht, ich esse kein Mittagessen und eigentlich esse ich auch kein Abendbrot, sondern erst, wenn ich nach Hause komme und zur Ruhe komme, wenn alles schläft und alles, dann gehe ich an den Herd oder an den Kühlschrank und dann esse ich auch gar nicht so ungesund, aber ich esse natürlich viel zu
spät und nimmst es mit ins Bett.
Weil das war ein Ding. Ich habe gedacht, Mensch, ich esse doch nur Mandarinen und Äpfel und Obst und Salat und Dinge. Also das ist gar nicht so eine fette Ernährung gewesen. Und da hat sie mir gesagt, Obst kannst du essen, aber lass es mal abends sein, weil das ist also für mich ist Obst abends eine der größten Herausforderungen, nicht zu essen. Und ist aber auch einer der größten, ich sag mal, Räuber für die Gewichtszunahme, die ich mir antrete.
Räuber, ist schön.
Ich habe ewig jahrelang nicht mehr geschlafen. Jahrelang. Ich konnte nicht mehr, ich habe keine 2 Stunden am Stück durchgeschlafen. Das ist auch einer der Gründe, weil ich so oft fertig war. Also optisch, ne, weil der Körper hatte überhaupt keine Regeneration mehr, gar nicht mehr. Und seitdem ich das gemacht habe mit der Gewichtszunahme, schlafe ich zumindest 5 Stunden am Stück durch. Und das ist für mich, das habe ich seit 15, 20 Jahren nicht mehr gehabt. Und all diese ganzen Facetten, inklusive der Gewichtsabnahme, inklusive des Ganzen, lassen mich gerade sehr, sehr gut fühlen.
Okay, aber nur um das zu Ende zu bringen. So, und dann fängst du an, bisschen zu keuern und isst wenig, aber trinkst sehr viel Tee. Und wie geht das dann weiter?
Ja, dann nimmst du erstmal Wasser ab, dann gehst du in die Fettverbrennung irgendwann über, dann arbeitet dein Stoffwechsel, deine hormonelle Ausschüttung, dein Verdauungstrakt arbeitet wieder anständig und verbrennt optimal. Mhm. Wie so ein Motor, der nicht ins Stottern kommt. Das heißt, die Stoffe können wieder richtig verarbeitet werden, verstoffwechselt werden und dann fängst du an, wieder ins normale Leben überzugehen. Bei mir ist es, ich esse jeden Tag gerade und das finde ich richtig geil, ein Art Haferbrei, aber das sind normale Haferflocken, die ich mir am Abend vorher mit ein paar Rosinen und ein bisschen Nüssen sozusagen aufkoche, damit das schön quellen kann, wie so ein Porridge eigentlich. Mhm. Dazu gibt's einen Löffel Honig darüber und einen Esslöffel Zimt. Und das ist richtig geil. So, wusste ich nicht. Muss ich nicht viel kauen, weil morgens bin ich so, der Muggelige. Dann versuche ich mittags gerade anständig zu essen und abends entweder das Richtige zu essen oder nichts mehr.
Und hast du da so...
Weil ich aber noch in der Phase bin.
Hattest du Erscheinungen, Kopfschmerzen oder sonst vor Ort?
Nix, gar nichts. Gar nicht. Mir geht's richtig gut.
Ich bin wirklich gespannt. Ich würde es dir sehr gönnen, wenn du das beibehältst. Also steht dir gut?
Ich habe noch 2 Kilo vor, deshalb war das jetzt so ein bisschen, deshalb esse ich momentan abends noch wenig. Aber ich kann alles essen. Nur in der richtigen Kombination. Okay. Also das ist wirklich noch nicht die Menge, das muss man natürlich auch sagen. Und ich habe gerade kein Bedürfnis nach Zucker, das ist geil. Ich bin ja zuckerentzogen sozusagen, bis auf den Löffel Honig, der da morgens drauf kommt. Ich habe gar keinen Bock auf Schokolade. Eher neulich so Impuls, also liegt Schokolade. Da hatte ich erst das Ei in der Hand, wollte es essen, habe ich gedacht, aber warum? Du hattest eben gerade gar kein Bedürfnis, pack es weg. Ja. Und das ist ganz gut. Das wird auch nicht ewig anhalten, aber grundsätzlich ist es ein sehr guter Move und ich kann es nur empfehlen.
Also es steht dir sehr gut zu Gesicht. Ich möchte gerne eine Sache vorlesen.
Mach schnell, weil der Gast muss los. Wir haben lange geplaudert.
Hallo Tim, hallo Sebastian. Ja. Ich wollte mich einfach nur bei euch bedanken und dazu ein paar Gründe nennen. Mein Name ist und ich bin ein echt kölsches Matsche, jedoch habe ich seit 7 Jahren Depressionen. Hm. Mitte November 2020 habe ich angefangen, Podcasts zu hören, bis heute ausschließlich Fiete Gastro. Ihr geht mit mir baden, kochen, seid bei einem kühlen Blonden dabei und ich habe sogar meinen Tannenbaum mit euch geschmückt. Nun kommen wir zu dem Eigentlichen, weswegen ich euch schreibe. Früher war mein Backofen für meinen Hunger zuständig, beziehungsweise ein einfaches Toastbrot. Und in Ausnahmefällen kam es auch vor, dass ich mal eine fertige Tütensoße eingerührt habe. Seit Fiete Gastro habe ich all das aus meinem Leben verbannt, heißt, dass ich jeden zweiten Tag frisch und ohne Geschmacksverstärker koche. Außerdem freue ich mich jedes Mal auf eine gedankliche kulinarische Reise mit euch zu gehen und wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann geht es mir danach einfach besser. Also, ein ganz großes Dankeschön, dass ihr mir ein großes Stück Lebensqualität zurückgebt und es mir dank euch so viel besser geht. Immerhin habe ich seitdem keine mittlere Depression mehr, sondern lediglich eine leichte. Herzliche Grüße aus Köln.
Sehr, sehr, sehr schön. Ich finde eben das Wort Depression, da zucken immer alle zusammen und denken an dicke, schwarze Wolken überall. Aber ich glaube, dass alle Leute, die wir unter latenten Depressionen natürlich auch gerade in der heutigen Zeit, in der jetzigen Zeit auch leiden als solches. Ne? Also dass da immer, und Depressionen können sich sehr unterschiedlich äußern. Ich hatte ja zu Phasen meines Burnoutes, der mehr als notwendig auch durch die Presse gejagt worden ist, auch eine Form von Depression, die sich aber gar nicht so im Negativen bewegt hat, also nicht die Antriebslosigkeit, nicht das Düstere, aber natürlich war ich auch in mir ein wenig gefangen. Und ich bin ja dadurch diverse Ebenen gegangen, ich habe mir auch Beratung geholt, ich habe mir Experten geholt, ich habe mich da sehr intensiv mit mir selber auseinandergesetzt, habe auch den Experten Tipps gefolgt oder habe denen zugehört und bin denen dann auch gefolgt, indem ich versucht habe, mein Leben zu ändern, etc. pp. Und habe dann irgendwann für mich eins erkannt. Und ich glaube, das betrifft uns alle kreativen Grenzgänger in Bereichen, die sehr hoch pumpen. Wir werden alle Phasen im Leben haben, wo auch hin und wieder mal irgendwas drückt, was man nicht richtig greifen kann. Und ich kann dir eins sagen, das, was mir wirklich hilft und das nicht hilft, sondern wodurch diese Räume gar keinen Platz mehr in meinem Leben haben, ist, dass ich sie akzeptiere. Es gehört zu mir genauso wie mein Lispeln, es gehört zu mir genau wie meine braunen Haare oder meine braunen Augen. Es ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Es ist ein Teil meiner Persönlichkeitsstruktur. Und seitdem ich das für mich erkannt habe, dass ich dagegen gar nicht gegen angehen muss, sondern dem auch einen Raum geben darf und kann, dass das total legitim ist. Das ist wie eine Blähung, die raus muss. Das ist wie ein Furz, der muss raus auf geistiger Ebene. Ist das ein Umstand, mit dem ich blendend klarkomme und dadurch überhaupt keine Energie mehr damit verliere, dagegen anzugehen. Es ist ein bisschen so Hausfrauenapotheke, die ich hier gerade zum Besten gebe. Aber ich habe festgestellt, wenn ich mit Menschen rede, die unter solchen Situationen gehen, und ich rede aus meiner eigenen Erfahrung in diesen Bereichen, akzeptiere es. Mhm. Wir müssen nicht alle happy life, happy sunshine. Das Leben ist hart. Das Leben ist manchmal bedrohlich. Das Leben ist manchmal an irgendeiner Stelle nicht leicht zu nehmen. Aber das ist auch das, was das Leben macht, weil wenn wir den Schatten nicht hätten, würden wir die Sonne nicht zu schätzen wissen.
Sehr schön gesagt. Und außerdem ist es ja auch
platt gesagt, ist auch sehr klischee-mäßig, aber für mich nach eigenem Erfahrungswert ist es eine der besten Entscheidungen, die ich hätte treffen können.
Und es ist natürlich auch tatsächlich nichts dabei, wenn man mal einen schlechten Tag hat, beziehungsweise wenn nicht alles glatt läuft.
Ist auch nichts dabei, wenn man Depression hat.
Das abgesehen davon auch.
Ganz lustig, ich habe mich neulich mit jemandem drüber unterhalten, dessen ein Mitglied der Familie sehr nahestehend ist, und er sagte, er hat so unfassbare Schwierigkeiten, diese Depression zu verstehen, nachzuvollziehen. Mhm. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Das müssen sich aber auch alle Leute, die nicht, also die vielleicht mit Menschen zu tun haben, die damit zu tun haben, es ist sehr einfach nachvollziehbar. Das ist, wenn du ein Herzleiden hast, sieht man es doch auch nicht von außen, aber das akzeptieren wir aus irgendeinem Grund. Mhm. Ja, es ist ein Leiden, das man nicht sehen kann. Ja. Und wenn man es nicht ich kann ein Herzleiden nicht nachvollziehen, weil ich derzeitig keins habe. Ich könnte mir vorstellen, was es bedeutet, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Und genau das Gleiche ist eben auch mit psychischen Erkrankungen oder psychischen Krankheitswegen, die man da irgendwie geht. Es ist ein Leiden, was man nicht sehen kann. Wir können auch Krebs nicht wirklich sehen. Wir können auch AIDS nicht wirklich sehen. Wir können viele Dinge, eigentlich können wir Corona scheinbar ja auch nicht wirklich sehen. Ja. So. Aber trotzdem glauben wir dem Ganzen.
Ja.
Schenkt den Menschen Glauben, die das haben. Es geht auch nicht darum, es verstehen zu können. Es ist einfach nur, es geht darum, auch für die Außenwelt. Und das macht den Betroffenen, leichter damit umzugehen, ist einfach so, okay, das stimmt. Verständnis für was? Das ist ja Blödsinn. Du musst kein Verständnis sein. Du musst einfach sagen, okay, das ist so. Mhm. Du hast Kopfschmerzen, glaube ich dir. Es geht dir nicht gut, glaube ich dir. Und nur weil das nicht unbedingt mit Schmerzen verbunden ist. Wir definieren sehr oft Krankheit über Schmerz. Aber es ist eine Krankheit.
Oder Sichtbarkeit, wie du eben gesagt hast. Einen gebrochenen Fuß, den sehe ich, der ist eingegipst, kann ich nachvollziehen. Ja. Kopfschmerzen, ja, die können schon nicht so schlimm sein jetzt.
Und das ist ein Ratschlag. Das macht für alle Beteiligten das Leben so viel einfacher.
Sehr gut. Vielen lieben Dank. Kommen wir zu unserem heutigen Überraschungsgast, Tim. Hm. Der hat mehr Schuhe als seine Frau. Über 300 Paar.
Da weiß ich schon, jetzt schon, wer es ist.
Ach, wirklich?
Ja. Da weiß ich es jetzt schon. Habe ich mal im Interview gelesen.
Wirklich?
Ja, und echt schlimme Schuhe teilweise.
Ja, gut. Den habe ich nämlich nur so eingesprochen. Ja, das ist nicht unser heutiger Gast. Er sammelt Küchenmesser aus der ganzen Welt. Mhm. Zu seiner Sammlung, sagt er, gehört unter anderem ein Messer, das aus Handgranatenschalen hergestellt wird.
Mhm. Hat er auch die Tim Melzer Edition?
Kai-Messer?
Ja.
Keine Ahnung, kannst du ihm ja schenken. Mhm. Ich übergebe sie ihm, vielleicht vergesse ich es auch. Er hatte extreme Flugangst, denn mittlerweile hat er diese Flugangst besiegt und er fliegt auch selber dann und wann. Er sagt, dass er, das ist halt ein Sammeltick, rund um Küche und Gläser alles sammelt, was es an Antiquitäten gibt.
Mhm.
Er mag absolut kein Matthias.
Mhm.
Wir gehen ein bisschen schneller heute durch.
Ja, ne? Ja.
Was haben wir hier noch? Er gewann 1977 auf dem Kurfürstendamm das Köche-Wettrennen. Ein Parcours mit vollem Wassertopf. Also er musste einen vollen Wassertopf tragen und so wenig Wasser wie möglich verschütten. Den hat er gewonnen. Er hat natürlich eine große Fahrradsammlung, die aus vielen Tourrennrädern besteht. Mhm. Unter anderem habe ich gelesen, Dietrich Durau, ich muss zu meiner Schande gestehen, der sagt mir tatsächlich nichts. Mhm. Er fährt Mountainbike.
Mhm.
Ganz schön sportlich, der Kerl. Mhm. Er hat über 60 Bücher geschrieben. Mhm. Sein neuestes Buch ist Eine Freundschaft, 100 Rezepte. Mhm. Zusammen mit?
Eckert Witzigmann.
Sehr gut. Dann weißt du tatsächlich, wer er ist. Vielleicht kannst du ihm auch den einen oder anderen Tipp geben.
Ich male ihn hier schon gerade.
Denn er, ja, und so wie du ihn malst, wirst du ihn hoffentlich bald nicht mehr malen müssen, weil er möchte gerne 10 Kilo abnehmen und möchte von dir wissen, wie das geht. Wen begrüßen wir?
Mein wirklich, wirklich, wirklich leider viel zu selten gesehener, viel zu schlampig geführter Kontakt. Wirklich, Vorbild, Freund, Ratgeber, Johnny Boy, Johann Lafer.
Ja, das ist richtig. Und er ist lustig.
Der ist wahnsinnig.
Er ist einfach lustig. Komm, wir begrüßen ihn mal.
Ja, guck mal hier. Hab ich gemalt.
Ja, kannst du ihm gleich mal zeigen und dann können wir mal sehen, wie
der
er das
Johann.
Findet. Wir begrüßen den Johann Lafer, falls er denn hier reinfindet. Da ist er. Guck mal, da ist er. Mit Maske. Man erkennt ihn kaum.
Warte. Gehörst du zur Risikogruppe?
Nein, er kommt frisch getestet von Aufzeichnungen. Was denkst du denn? So.
Servus.
Das Johann, Gute ist.
Nimm Platz, nimm den Kopfhörer und lass dich gehen.
ganz kurz, kann ich so
ganz kurz,
ja, aber wirklich ganz kurz. Ich freue mich wahnsinnig, wahnsinnig. Auch schön, richtig schön.
Ja, siehst du. Wenn Melzer ruft, komm mal.
Ja, aber er hat ja nicht gerufen, das habe ich ja gemacht.
Da kann ich gleich noch sagen, du hattest ja gerade die Anmoderation damit begonnen und er möchte gerne von dir wissen, wie das ging, richtig?
Die 10 Kilo abzunehmen.
Du hast mir den Tipp gegeben. Aufgrund deines Hinweises habe ich genau das gemacht. Das kommt von dir.
Ich mache das auch.
Also ich kann ja sagen, wo ich war. Ja. Das ist ja nicht so schlimm.
Es gibt nur das.
Nein, ich kann ja sagen, wo ich war.
Hab ich mir sagen lassen.
Ist ja so, ich sag mal, ein bisschen im Portfolio ist das schon so, wo du sagst, boah, das ist First World Problems auf eine Art und Weise in der Darstellung. Aber ich kann nochmal sagen, für einen Menschen wie mir hat das Leben gerade sehr viel leichter gemacht und hat mich in eine, also es hat mich, ich will nicht sagen geheilt, aber es hat mir, gibt mir ein wahnsinnig gutes energetisches Gefühl in einer der größten Krisen, die wir alle durchmachen. Ich war im Lanzerhof.
Ja,
so.
Ich auch.
Und den hast du mir damals empfohlen und zwar auch in einer Zeit, wo ich dachte, boah, Digga, ich bin müde, ich bin so ein bisschen dieses Ding. Und da hast du mir erzählt, dass du da gerade sitzt.
Ja, genau.
Und da habe ich dich gefragt, was ist das? Und dann hast du, ja, da sitzt man hier. Und ich glaube, die Poletto war zu dem Zeitpunkt auch da, als du da warst.
Ja.
Poletto ist gerade abgereist, als ich da war. Die scheint auch häufiger zu sein. Und das ist so eine, ich nenne es mal so, eine Gewichts-Betty-Ford-Klinik für Fernsehköche und andere gestresste Menschen.
Mittlerweile sind es ganz viele Köche, die da
hingehen. Ja, wirklich. Das ist ja. Treddl war schon da und wie heißt der andere? Ich glaube, Jörn Freider war auch schon da.
Richtig,
genau. Also man geht da ein bisschen hin, um eben Energie zu tanken, um an sich, seinem Körper ein bisschen was Gutes zu tun. Und weil wir so viele Entscheidungen treffen und so viele bewusste Momente im Leben haben, tut es uns gut, das auch an einer Stelle mal abzugeben und sagen, bitte pampert mich. Und also pampern mich, in der Gesundheitspflege.
Es gibt für mich da, glaube ich, noch zwei weitere Gründe. Einmal ist natürlich, wir leben ja mit unserem Beruf im Überfluss an Geschmackswahrnehmungen. Es ist ja brutal, jeden Tag. Und ich esse zum Beispiel dann diese 3 Wochen immer das Gleiche, also monoton. Haferschleim morgens, mittags, nur eine Kartoffel mit mal ein Quark oder vielleicht mal ein Räucherforelle und abends trinke ich nur Tee oder esse eine Suppe. Mhm. Und damit regeneriert sich so ein bisschen mein Geschmackshorizont komplett. Also ich komme nach Hause und ich denke mir dann, ach, das Mineralwasser schmeckt fast wie Champagner, weißt du, weil du einfach so ein neues Gefühl entwickelst, weil eigentlich mal dieser Überfluss von all dem, was man das ganze Jahr so auch unkontrolliert in sich hineinschlägt, das ist einfach weg, da gibt's nichts. Und was das Schöne dabei ist auch, egal wie viel Geld du hast, egal wer da kommt, die haben alle den gleichen Bademantel. Die können mit ihrer Bordeaux-Flasche nichts anfangen im Keller. Die sitzen da und sitzen mittags genauso und abends genauso wie du da und sitzt vor deiner D-Tasse und denkst, was für eine Scheiße auf Deutsch.
Und am Ende des Tages, auch die ersten 3 Tage, bewegt sich auch keiner von denen sonderlich weit vom Gebäude weg. Weil da findet ja die Reinigung statt. Ja, und wir leiden alle unter demselben Ding. Aber es ist sehr unterschiedliche Konzepte, sehr typbedingt.
Ja, klar.
Also wie gesagt, du machst die Schonkost am Anfang. Ich glaube, das ist die Stufe 2.
Genau.
Ich habe die Nullstufe gemacht irgendwie. Und dann wirst du so ein bisschen mitleidig angucken. Und eins habe ich nicht verstanden. Nee, erstmal den Punkt, diese Geschmackswahrnehmung. Es gibt ja 2 Gemüsesorten, da gehe ich nicht so drauf ab. Brokkoli und Zucchini. Das ist so, ist grün.
Ja.
Aber wenn ich da nicht Mandeln, Knoblauch, Chili oder tiefe, derbe Soßen ranballer, dann muss ich das auch nicht unbedingt haben. Und in dieser Kur ist es halt so, dass wir jetzt kein Zucker gegessen und sehr wenig Salz auch bekommen. Mhm. Wie gesagt, es geht um Regeneration. Es ist, wenn man von einer Diät spricht, geht es um eine Ernährungsvariante und nicht um eine Diät, um zwangsläufig abzunehmen. Es hat voll von einem anderen Prinzip. Und dann, wenn du so acht Tage nichts gegessen hast, so, dann kriegst du ein Stück Zucchini und die wird eigentlich nur ein bisschen Brühe gekocht. Und dann nimmst du diese Zucchini und denkst so, leck mich am Arsch, neues Lieblingsgemüse, die Zucchini. Ich
hab noch ein Brokkoli dazu.
Ich hab zu Hause angerufen, hab gesagt, bestell Zucchini, ich drehe durch, Brokkoli, lecker, 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 lecker. Und das hält ganz lange an.
Du kriegst eine Duftkerze mit Zucchini-Duft von mir.
Aber das war, das habe ich wirklich Johann zu verdanken. Und ich habe das auch dort immer wieder gesagt, nee, der Johann Lafer, der hat mir das hier empfohlen, da bin ich hierher gekommen.
Also, ja, und ich kann auch ohne, ich muss sagen, ich brauche das auch mittlerweile. Mhm. Also ich bin wirklich süchtig danach. Jetzt ist die Frage, ob man das jetzt immer in dieser extremen Form machen soll oder auch da machen muss. Aber mein Körper hat das Verlangen und das Schöne ist, ich betrete dieses Haus, ich rieche diesen Tee Und ab dem Moment, wo ich diesen Tee rieche, habe ich keinen Hunger mehr. Also es ist wirklich kurios. Also ja, das ist wie so, weiß ich nicht genau. Also mein Körper, weiß ich nicht, entweder ahnt er das schon, wenn ich im Flieger einsteige dahin oder was auch immer. Auf jeden Fall, wenn ich da bin, muss ich sagen, dann weiß ich ganz genau, es ist ein harter Weg, aber am Ende ein sehr glücklicher Weg. Aber also ich bin total happy da.
Du, Tim, du hast das eben so schön beschrieben, es ist die Betty Ford Klinik nur zum Abnehmen beziehungsweise zum Reinigen des Körpers. Stellt man sich das wirklich so vor, dass man kommt da an und dann sieht man mehr oder weniger gestresste Persönlichkeiten aus Wirtschaft und aus Sport und nee, Sport wahrscheinlich nicht, aus der Kulinarik und alle sind irgendwie so wie ferngesteuert, weil sie so sehr damit beschäftigt sind, eigentlich nicht wirklich viel machen zu können?
Also ich glaube, das Prinzip dahinter, ohne jetzt für den Ort erwähnen zu müssen, ich glaube, diese Reinigung und das in den Einklang bringen von Geist und Körper würde jedem gut tun. Jedem aus unserem Umfeld, jedem, du, dir, Frank, Johann, mir, Frau Müller auf der Straße, weil was ja passiert ist, einfach, wir leben in einem sehr stressvollen Leben, alle. Wir haben eigentlich 24/7, wir haben keine richtigen Ruhephasen mehr. Das kommt natürlich auch durch Social Media etc., durch neue mediale Eindrücke, Leistungsdruck auf allen Ebenen. In der beruflichen Ebene, in der Familienebene, in der Beziehungsebene, es ist ja alles nur noch irgendwie so korrektes Verhalten und irgendwie dem standhalten und einfach mal die Seele baumeln lassen. Nicht Ablenkung, sondern fokussiert nur in sich reinhorchen, in das Ganze. Und da findet erstmal der Prozess, damit du davon ein bisschen abgelenkt wirst, gehst du an die Physis, also an den Körper, und aber über diese physische Reinigung, und da, du kannst ja, ich wollte gerade Östrogene sagen, Osteopathie für mich entdeckt.
Östrogene
habe ich schon lange für mich entdeckt. Nee, aber Osteopathie für mich entdeckt. Und das ist ganz faszinierend zu sehen, weil ich war immer jemand, der gesagt hat, du brauchst mir mit Massagen nicht kommen, hau ich dir in die Schnauze, da flippe ich aus vor Schmerzen. Und dann haben wir Dinge gemacht, und jetzt wird's ein bisschen langweilig, Faszienmassage. Faszien sind die Binde heute der Muskulatur. Ist auch geil. Und auch dieses nur Hand anlegen, also hier nur einmal Kopf, ein bisschen energetische
Dünge. Kraniosakral heißt
es. Genau. Dankeschön, da kommt der Experte. Das ist schon geil. Und es geht um dich. Und du kannst mal unabgelenkt dich einfach mal, nicht nur einen Tag, nicht nur zwei Stunden fokussieren, sondern du kannst mal ein paar Tage. Und du bestimmst selber. Und das Ganze ist eben nicht für übersatte, pseudo-gestresste Menschen, sondern du behandelst dort Krankheitsbilder.
Ich glaube, jeder muss für sich selber die Entscheidung treffen, was ihm gut tut. Der eine sagt, ich gehe jetzt wandern 14 Tage und bei Schnee und Eis. Der andere sagt, ich mache eine Skitour 3 Tage lang. Der andere sagt, was weiß ich laufe jeden Tag 16 Kilometer. Und ich kann nur sagen, bei mir kommen zwei Dinge zusammen. Da geht es gar nicht immer um das Gewicht. Es geht mehr oder weniger um die Regeneration und wieder die Neugierde zu bekommen, die Motivation zu haben, Neues wieder zu schmecken und zu entdecken, um einfach diese Stupide wegzubekommen.
Ich laufe freiwillig Treppen, also jetzt nicht gerade, weil das sind zwei Stockwerke. aber ein Stockwerk, freiwillig. Ja. Also nochmal, das ist so, ich habe eine Bewegungsbereitschaft, wo ich vorher gesagt habe, okay, ich muss mal was tun, und dann kam der Trainer und hat mich und ich habe mich schlecht gefühlt. Jetzt fühle ich mich gut und ich habe richtig das Bedürfnis nach Bewegung, weil der Körper auch einfach nicht mehr so viel leisten muss, um sich zu bewegen.
Gut ist ein Top-Stichwort. Gut, dass Johann Lafer hier ist.
Ach,
und
toll.
Wo ist Johann Lafer?
Toll.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Merget. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt.
Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. So, und wo Johann Lafer draufsteht, ist sehr, sehr viel Johann Lafer drin. Daher braucht es viel Zeit zum Lesen der Vita des in Graz in der Steiermark geborenen Starkoches, und deshalb einmal hier ein kleiner Auszug. Ausbildung als Koch Mitte der 70er im Restaurant Gösserbräu in Graz. Erstes Engagement in Deutschland 1977 im Berliner Hotel Schweizer Hof. 1979 Le Canard in Hamburg. Dann die Unterbeweisstellung seiner Backkünste als Chefpatissier im Hotel-Restaurant Schweizer Stuben in Wertheim. Anschließend ging es ins Münchner Restaurant Aubergine von Eckhard Witzigmann. Dort die Übernahme des Postens des Chefpatissiers sowie das Verfassen mehrerer Bücher mit Witzigmann himself. Ab 1982 dann Engagement des Pariser Patissier und Lenotre in Verbindung mit dem KDW in Berlin. Es folgte 1983 der Küchenchef-Posten im Restaurant. Wie spreche ich es richtig aus, Johann? Le Val d'Or?
Le Val d'Or,
ja. Le Val d'Or.
Das Goldene Tal.
Hier gab es 87 zwei Michelin-Sterne. Zwischendurch gehörte ihm dann noch eine Burg, also eine richtige Burg mit allem Pipapo, mit Kochschule und Hotel. Und weil er Johann Lafer ist, gleich noch mit Helikopter, um die gut zahlenden Gäste zum Romantikdinner auf irgendeine Bergspitze zu fliegen. Höchstpersönlich versteht sich, denn der Lafer-Johann hat einen Helikopterführerschein. Ist klar. Es folgten etliche TV-Formate. Von Kerners Köche über Laferlichter lecker bis zur Küchenschlacht. Dann Kochbücher und Auszeichnungen. Über 60 Werke entwickelt und schreibt Johann Lafer heimst vom Koch des Jahres durch den Gourmillon über Michelin-Sterne bis zum Titel des Genussbuchschafters Österreich alles ein, was es in der Welt der Kulinarikpreise so gibt. Und Rang und seinen Namen hat. Man merkt, bis er dann selber merkt, scheiße, da ist ja auch noch meine Arthrose. Also entwickelt er zusammen mit Schmerztherapeuten im April 2020 ein Kochbuch mit genussvollen Rezepten auf pflanzlicher Basis, basierend auf medizinischen Erkenntnissen, die so gar nichts mit Krankenhauskost zu tun haben. Es entsteht die Medical Cuisine made by Johann Lafer. Heute, im April 21, sitzt er nun hier, der Fernsehstar-Koch Lafer neben ihm, dem Fernseher-Star-Koch Melzer, und ich bin gespannt, was damals anders, heute besser und in Zukunft wie auch immer sein wird. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, Johann Lafer.
Dankeschön für die Einladung.
So, und das ist er.
So, und ich muss mir jetzt komplett auf die Zunge und auf die Lippen beißen, weil ich würde gerne so vieles erzählen gerade. So vieles über Johann erzählen, wie ich ihn sehe. Und mir wird ja ständig vorgeworfen, dass ich zu viel laber.
Ja, ich sag, Juan Amador Gate.
Ich hab darüber nachgedacht. Das liegt aber daran, dass ich, und das klingt jetzt wahnsinnig blöd, dass ich meine Gäste so sehr mag und von denen, aber ernsthaft?
Das klingt wahnsinnig blöd, ja.
Und von denen gemocht werden möchte. Das heißt, in dem Moment.
Ach komm.
Ich will gerade so sehr gemocht werden von Johann. Ich würde ihnen so gerne meine Welt zeigen. Ich möchte so gerne den Schulterklopfer bekommen und sagt, ja, hast du recht. Aber das verstehe ich, weil ich habe mich echt damit beschäftigt, habe gesagt, ich mag ja unsere, ich feiere die richtig ab.
Ja, Gott sei Dank.
Bin da volle Interesse. Aber ich laber halt die ganze Zeit, um denen das so darzustellen, wie geil ich das eigentlich alles finde. Und versuche nur noch eine weitere Ebene drauf zu packen, damit der Zuhörer auch begreift, wie lange
ich das finde. Also im Prinzip redet ein Tim Melzer nur deswegen so viel, weil er seinem Gegenüber Respekt zollt, wie toll er ihn findet und ihm gefallen möchte.
Ja.
Okay, gut. Dann haben wir das doch heute endlich im April 2021 geklärt.
Verstanden. Weil ich möchte das jetzt gerade alles erzählen, was mich mit Johann verbindet. Ich möchte gerade alle, also. Ich schäme mich für die 3 Minuten. Aber ich muss nur ganz kurz sagen, ich würde so gerne alles erzählen, was Johann für mich ist, welche Bedeutung er für mich hat, wie ich das denke, um das Bild, was ich von ihm im Herzen habe, das auch auf die Leute übertragen. Weil es gibt kein Klischee, was über Johann gedacht wird, was stimmt.
Okay, dann können wir das gleich machen. Aber vorher würde ich Johann zumindest einmal die Möglichkeit geben, auf eine Frage in diesem Podcast zu antworten. Stimmt es wirklich, Johann, stimmt es, dass Laferlichterlecker eigentlich Lafer-Melzer-Lecker heißen sollte und dementsprechend mit Tim Melzer stattfinden sollte, die legendäre Fernsehsendung?
Absolut. Also es war fest geplant. Leider hatte die damals eine kleine Auszeit genommen und das ZDF hatte fest den Plan, diese Sendung am Nachmittag zu etablieren. Und dann hat man eben nach Alternativen überlegt und dann ist statt Melzer Lichter geworden.
Weil man einfach den anderen Koch genommen, der nicht kochen kann.
Aber das ist, aber unterm Strich finde ich, ist das hier eine echte Sensation.
Die Idee war der Klassiker und der Rockstar. Also das war wirklich so. Ich meine, der Tim hat ja, das muss man mal sagen, Kochen auf eine ganz andere Dimension gehoben. Also er war der Erste in Deutschland, nachdem wir wirklich Köche waren, die natürlich diese Klassik, diese Tradition.
Wir sind Witzigmann und du.
Ja, da war der Schubeck und da war auch Isab 66 Biolek und so weiter. Die haben ja versucht, ich sage jetzt mal, das, was der Mensch gerne sieht, dieses Zubereiten von Speisen zu präsentieren. Und dann kam natürlich sowas wie der Tim, der dann ganz unprätentiös mit einem Flammenwerfer, ich weiß nicht, was da alles am Anfang gab, hat er da plötzlich angefangen zu kochen. Dann habe ich gesagt, ich war zu der Zeit auch bei Essen und Trinken und dann kam der Chefredakteur und sagte, ja, ich habe den die Melzer entdeckt. Dann habe ich gedacht, ja, was hat denn der bei dem entdeckt?
Dass der Lagoda.
Ja. Er hat einen Bunsenbrenner.
Ja, genau, aber da sieht man mal, dass plötzlich, und das bewundere ich so, das ist für mich auch, das hat uns ja allen gut getan, dass plötzlich dieses Kochen, was eine klar vorgefertigte Meinung hatte, eine klare von der Bevölkerung wahrgenommene Situation in der Öffentlichkeit hatte, komplett auf den Kopf gestellt wurde. Und ich habe so viele Dinge auch erlebt mit dir, ich werde nie vergessen, mal in der Frankfurter Festhalle da, wo du mit dem Jamie Oliver auf der Bühne warst und mich haben sie dann hochgeholt, damit ich gegen den Jamie Oliver koche. Also absurde Geschichten, aber es hat der gesamten Entwicklung, auch was die Wertschätzung von einem Koch heute bedeutet. Das muss man sagen, das ist nur gegangen durch die Veränderung solcher Menschen wie mit Tim. Also wir würden heute vielleicht immer noch irgendwie da sein, wo wir sind, aber durch die Neuerung, durch die Aufarbeitung neuer Zielgruppen und auch durch die Begeisterung für ein unkomplizierteres Kochen ist das Spektrum der Popularität viel größer geworden.
Also ich wie gesagt, das ist das Schöne an der Sichtweise unserer Welten. Die eigentliche Leistung liegt daran, dass wir, also du warst in einer Welt, ich war in einer Welt und wir haben trotzdem von Anfang an mit einer gewissen, wie soll ich, Schnottrigkeit einen gewissen Respekt voreinander gehabt. Ja, und die Idee, immer. Um das Bild zu vervollständigen, dieser eigentlichen Idee der Sendung. Und ich glaube schon, dass wir hatten unsere eigenen Kochsendung. Ich bin mit Schmeck nicht, gibt's nicht, damals gerade, ich sag mal, präsent geworden. Und da ging so ein bisschen die ersten Berichterstattungen drum. Und dann wurden wir eingeladen von Johannes B. Kerner, 5 Fernsehköche und sollten einfach mal ihre
das war Lafer, Melzer,
Sarah Wiener,
Zacherl,
Ralf Zacherl
und das Sass.
Und Rainer Sass. Also, unterschiedlicher kannst du nicht sein. Da hatten wir, ich sag mal, den Schnitzelbäcker von der Burg, also der hochdekorierte Sternekoch. Dann hattest du den lustigen Dummschwätzer aus Pinneberg, dann hattest du ein fantastischer Koch, einer der jung kreativen Wilden, also ein unfassbar kreativer Koch. Dann hattest du, ich sag mal, Sarah Wiener, die zu dem damaligen Zeitpunkt eine, wie hieß diese Sendung, 18 Küche, 18,
nee, das war dieses Gutshaus 1800 in der ARD,
genau.
Wo die gelebt haben, wie im 18. Jahrhundert, wo die dann ein Schwein geschlachtet haben, die haben das komplett verarbeitet und sie war die Hofköchin.
Und dann hatten wir Rainer Sass dabei, der in den dritten, also in dem norddeutschen dritten Programm, eigentlich in der Kreativität her schon ein Feuerwerk abgefeuert hatte, sozusagen in seiner Geschichtenerzählung so viel Kreativität, so viel Ideen vorgegeben hat, die dann auch teilweise weiter verwurstet oder weiter verarbeitet worden sind, aber halt vielleicht unter anderem, ich sag mal, unter einer anderen Lupe der Aufmerksamkeit.
Ja, nicht zuletzt, weil er natürlich auch sehr stark NDR geprägt war und natürlich auch hier oben ganz stark verankert war. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich konnte mit ihm eigentlich gar nichts anfangen. Ja. Und ich meine, der Höhepunkt für mich war ja der Zacherl. Ich habe ja gesagt, ja, ich bin jetzt hier, ich kenne nur den Melzer, sonst kenne ich hier gar keinen. Dann sagt der Zacherl zu mir, wie? Sie kennen mich nicht, sage ich. Ja,
hat er gesagt?
Weiß es nicht mehr. Nee. Sagt er, ich habe mich doch bei Ihnen vorgestellt.
Stimmt.
Ich habe mich doch bei Ihnen vorgestellt. Und wir haben zusammen lange geredet. Und dann sage ich, warum war alles gescheitert? Ja, du wolltest mir kein Geld bezahlen in der Sendung. Ja.
Und daraus, aus dieser Talksendung, ist dann eine Kochsendung entstanden, auch mit diesem festen, wir haben uns immer die Big Five genannt, natürlich aber Big wegen Big halt, also. Und das ist geil, du konntest eine Kochsendung machen, wovon eigentlich nur zwei kochen konnten. Mhm. Moderator, der von Tuten und Blasen, zumindest vom Tuten keine Ahnung hatte, also ich hatte das Big Gerner, der damals, glaube ich, noch kulinarisch gar nicht so drin war, oder war
ja, aber er war schon einer, dem es, also das muss man fairerweise sagen, im Vergleich zu dem, was auch danach kam, der Johannes hat schon so ein bisschen Lust gut zu
essen. Richtig gut. Auf jeden Fall baute sich das Ganze auf und eigentlich haben wir uns in einer Tour nur selbst unterstützt. Denn Johann, durch seine Anwesenheit, seine Bereitschaft, mit mir am selben Herd zu kochen, hat mich natürlich auch in der Wahrnehmung Menschen, die vorher mit mir überhaupt nichts anfangen konnten, ein wenig nach oben gehoben. Klar. Ich konnte durch meine Rotzigkeit, ich sag mal, Johann auch eine gewisse Jugendlichkeit sozusagen, ein gewisses Ausstrahlen nennen. Die Diskussion auf Augenhöhe, der Unterschiedlichkeit, die Streitereien, die alles sehr menschlich, alles sehr ehrlich, alles sehr unberechnend. Und dann gibt es eine Sekunde, und da hat ein Freund von uns diese Idee für diese Sendung gehabt, also Lafayette Lichter, der Markus Heidemanns. Und zwar sind wir gemeinsam nach der Aufzeichnung einer Sendung runtergegangen. So, und Johann Lafer, wenn der anreist mit seinen Kochjacken, hast du jemals eine Falte in einer seiner Kochjacken gesehen?
Nee.
Gibt es auch nicht.
Nicht mal in der Kochmütze.
Dann wird sie weggeschmissen. So, da wird vakuumiert, das ist Hochglanz, sie ist immer frisch, immer gebügelt, immer gestärkt, immer schneeweiß. Und wenn er vom Herd geht, ist sie immer noch schneeweiß. Und ich hatte ja damals immer so den Bereich der Meinung, warum soll ich eine Kochjacke anziehen? Ich koche doch wie zu Hause. Ich koche ja gar nicht wie ein Profi. Also bin ich ja flunzig mit meinem T-Shirt immer aufgelaufen. Damals war das so kahl rasiert, so ein Heroin-Look irgendwie, wie so ein Crackhead oder wie Ewan McGregor in Trainspotting. Mhm. Und dann gehen wir die Treppe runter und Markus beobachtet uns halt, also Johann, der seine vakuumierten, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, ob sich die Geschichte verselbstständigt, seine vakuumierten Kochjacken in einen Koffer packt, sein edles Gewand anzieht, seine schönen blauen Lederslipper angefertigt mit seinem Louis Vuitton-Schildchen, in Anführungszeichen, ja, wo er da runter geht, Sternekoch, ein Burgbesitzer und
Helikopterflieger.
Und Helikopterflieger. Oder kommt halt dieser Ewan McGregor
mit einer Plastiktüte.
Super. Der einfach so unvorbereitet, einfach so, hallo. Und dann hat er gesagt, eigentlich was für eine schöne Situation. Weil ich habe damals immer gesagt, generationsübergreifend, weil wir sind ja gar nicht so weit auseinander, aber das ist ja wie zwei Generationen. Und wie schön das gerade ist, da hast du einmal diese Sichtweise und die versteht sich und die kann miteinander. Da entwickle ich eine Idee draus.
Also,
und das ist die Idee für zwei unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Herangehensweisen, mit unter der Ägide des Grand Seigneurs, der damaligen Köche, Johann Lafer, und ein Schlunz. Und ich hatte in der Tat nicht zu dem Zeitpunkt nicht mehr die Energie, auch so ein Format noch zu bewerkstelligen, auch zu bewältigen. Und haben wir uns sehr auf Augenhöhe gesagt, tolles Format, ich kann es nur nicht machen. Und dann dann haben wir die Geister gerufen, die wir jetzt nicht mehr loswerden.
Der Geist, der dir die goldene Kamera weggenommen hat.
Das meine ich ja, genau. Darauf habe ich bezogen.
Aber
so, und sozusagen mein Wegbleiben, hätte der Typ nie eine goldene Kamera gekriegt. Nein, das war ein Spaß. Was ist denn los? Weißt du, wie wir frotzeln.
Ja, okay, alles klar.
Ich weiß, Tim mag das Wort bereuen nicht so wirklich, aber ist es etwas, wo du jetzt in der Retrospektive sagst, schade, ich hätte es schon gern gemacht, oder ist das alles richtig so?
Ich weiß nicht, wie offen
und
ich
auch Johann.
Ich sag mal so, ich weiß nicht, wie offen ich reden darf. Das könnte
alles.
Okay. Wenn ich jetzt es gab viele Momente, wo ich dachte, ach man, das wäre so lustig, und dann hätte ich schön mit dir arbeiten können, aber gar nicht auf eigenem Ego, sondern so, weil ich unser Verhältnis sehr, sehr schätze. Mhm. Und dieses Verhältnis geht weit über eine gemeinsame mediale Tätigkeit hinaus. Komme ich nachher nochmal drauf, wenn ich darf. Jetzt sitzen wir hier 2021, wir sind immer noch Freunde.
Ja, man merkt das auch. Also man merkt die Freude, die du in den Augen hast. Er wusste natürlich, wo er hingeht, und dementsprechend, Johann sagte auch immer, er freut sich tierisch drauf, und man darf auch ja alles erzählen, weil er hat eine Vergangenheit mit dir und die ist nur gut.
Ich würde auch da gerne was dazu sagen aus meiner Sicht, weil das ist ja etwas, was man natürlich nur dann versteht, wenn auch die Emotionen ins Spiel kommen. Und ich kann nur sagen, es gibt ja immer Situationen, jeder von uns kennt das, man versucht gegenüber jemand immer nett zu sein und auch versuchen, fair und, ich sage jetzt mal, menschlich zu sein. Aber es gibt dann immer wieder manchmal Situationen, wo man sagt, okay, naja, jetzt bin ich Schauspieler und nicht mehr der Mensch, der das wirklich von innen heraus meint. Und ich kann jetzt das hier sagen, das ist eine große Freude für mich. Ich meine, wir kennen uns jetzt, würde ich mal sagen, 30 Jahre bestimmt, ja, oder?
20. Wir kannten uns vorher schon,
aber 20 Jahre. Und ich habe noch nie eine Situation gehabt, wo ich mir überlegen musste, was ich ihm sage oder was er mir sagt. Und das ist der Beweis dafür, dass man ein so offenes Verhältnis hat, dass man das ertragen kann. Weil das ist ja oft, ich muss auch sagen, beim Lichter, ja. Der Herr Lichter hat zum Beispiel, Horst hat nicht für mich, im Nachhinein wusste ich das, so eine Souveränität gehabt, mit Dingen umzugehen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das habe ich erst im Nachhinein verstanden. Ich habe es leider damals nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe, wer austeilen kann, kann auch einstecken. Das ist ja nicht schlimm. Aber zwischen uns beiden muss ich ganz ehrlich sagen, wir freuen uns. Ich meine, wir haben nicht jetzt den Kontakt, dass wir jede Woche telefonieren. Was machst du? Ich beobachte viele Dinge, die er macht. Natürlich auch mit großer Begeisterung. Auch den Kampf jetzt, gerade jetzt, als Vertreter für die Gastronomie, weil da sind so viele, ich sage es mal, so viele Leute im Umfeld dieses ganzen Themas, die immer nur dann, wenn es ernst wird, fortlaufen. Und das, weißt du, das sind alles so Dinge, da habe ich größten Respekt davor. Und deswegen bin ich so froh. Und als die Frage kam, ob ich jetzt hierher komme, habe ich gesagt, egal wie, ich komme selbstverständlich, weil wir haben vieles Gemeinsames, auch, ich glaube, wenn ich ehrlich sein darf, auch manchmal sehr viele Züge, was den Charakter betrifft. Das ist, glaube ich, etwas, was man so noch nie in der Öffentlichkeit gesagt hat. Aber ich habe das Gefühl, dass es schon einige Ähnlichkeiten gibt.
Total. Das wäre, also wie gesagt, mein finales Fazit. Wir sind immer noch Freunde. Deshalb würde ich nie...
Das merkt man kaum.
Ich bedauere gar nichts. Ne? Also ja. Manchmal denke ich, weil das ist auch so gut. Deshalb ist es vielleicht, das ist, ich habe Freunde, die, auf, mit denen ich eigentlich auf dem Papier zusammenarbeiten müsste, wo ich aber sage, nee, Freunde. Gar kein Kontext, kein Warum, wozu. Das ist ja eine ganz andere Beziehung. Nur weil wir zufällig dasselbe machen, nur weil wir zufällig dieselbe, wir müssen nicht alles zusammen machen. Mhm. Es ist schön, wenn das passiert. Aber wir sind so, dass wir also gar keine Erwartungshaltung aneinander haben, gar keine Enttäuschung haben, ob man sich mal meldet, Geburtstag, ich vergesse meistens den Geburtstag, Johann vergisst ihn nie. Aber, und da komme ich jetzt auf das Eigentliche im hin, es gibt Johann war mir in dieser damaligen Krise, die wir lustigerweise eingänglich schon erwähnt haben,
ja.
Mein Fels.
Mhm. Johann, also du redest jetzt von deinem vorhin zitierten Burnout.
Ich weiß noch ganz genau, wie ich mal einfach, ich musste mal raus und ich bin zu dir hingefahren in die Stromburg und ich habe ja gerne meine Kollegen dann auch besucht, um die auch besser zu verstehen irgendwie. Und Johann hat mich aufgenommen, hat mir ein wunderschönes Zimmer zur Verfügung gestellt und hat mich in Ruhe gelassen.
Ja.
Best. Und dann habe ich in einer Situation, und das war so, er hat mich wirklich, also
Peter, das war der Laferhof,
Psychologe,
nicht der Lanzerhof.
Das war also die Stromburg. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, die war so zauberhaft. Ich sitze in dieser Burgruine im Kräutergarten und ich esse einen Wiener Schnitzel. So, extra in den Kräutergarten gesetzt, weil sie gesehen haben, du musst jetzt nicht mit auf der Terrasse, keinen Sonderwunsch, kein gar nichts, auch kein Tamtam, sondern mich einfach so ein bisschen separiert. Das hat gerochen, das hat geduftet, es war so eigentlich wie ein Tag wie heute. Also man hat Temperatur gerochen, gefühlt und es gab so zwischen Sonne und Schatten so einen kleinen Temperatur, also ein perfekter Tag. Und dann habe ich diese wunderbare Wiener Schnitzel gegessen, so geil gemacht und es war für mich eine Offenbarung. Es war einfach ein perfekter Moment und irgendwann bist du zu mir gekommen und hast mir ganz ruhig, ich weiß nicht, ob du es jemals wusstest, ich weiß nicht, ich überlege gerade, ob du ein extrem haptischer Mensch bist, bist du gar nicht so sehr. Aber hast mir ganz ruhig die Hand auf die Schulter gelegt. Und ich wollte, also ich habe gesagt, Digga, danke, wie schön. Und du gucktest nur, nicktest und sagtest, wir reden später.
Kann man sich bei ihm aber
auch gut vorstellen. Und dann bist du wieder weggegangen, ne? Und ich dachte so, geil.
Aha.
Geil. Wir hatten kein aufgeregtes Es war,
es ist eine
und dann haben wir viel, auch danach abends nochmal mit einem Glas Cognac, mit einem sehr guten Cognac irgendwie, viel über das gesprochen, was in mir vorgeht. Und da ist, glaube ich, die Aussage dahinter, dass wir charakterlich sehr ähnlich sind, dass wir sehr stark sind, aber auch wirklich einen Manko haben. Wir reflektieren manchmal ein zu viel.
Und wir haben, glaube ich, auch beide manchmal Situationen, wo wir eine zu große Portion Selbstkritik mit uns haben. Und das ist eben das, was man lernen muss, auch zu reflektieren, wie man damit umgeht. Und da gibt es manchmal Höhen und gibt es manchmal Tiefen. Es gibt Situationen, wo du besser drauf bist, kannst du es besser verarbeiten. Da bist du schlechter drauf, kannst du schlechter verarbeiten. Und deswegen muss ich sagen, bin ich mittlerweile so glücklich und so respektvoll auch gegenüber solchen Menschen wie dem Tim, weil ich genau weiß, es gibt keine Einbahnstraße zum Himmel. Es gibt keinen Weg, den man gehen kann ohne einen Stolperstein oder irgendeinen, den man, also man, früher hat man gesagt, man hat das Pferd vor der Apotheke schon mal kotzen gesehen, ja, aber heute würde ich es anders bezeichnen. Heute ist es so, dass die Sensibilität der Menschheit, wenn man ehrlich ist zu sich selber, nicht an einem spurlos vorübergeht. Und wer heute zu mir sagt, es ist alles nur Gold, es ist alles nur eine Einbahnstraße, den würde ich gerne kennenlernen.
Und das Bemerkenswerte ist ja dahinter, also jetzt müssen wir uns nochmal Bilder, ich liebe ja immer die Bilder und ich liebe die Situation. Tim Mälzer, der schnottrige, kleine, visuell drogenabhängig wirkende Koch, der schon hart das Leben genossen hat.
Aber ich habe das so nicht empfunden, weil ich muss dir sagen, ich habe mit dir zu tun gehabt. Also ich habe ja, natürlich, wenn man dich nur im Fernsehen gesehen hat, denkt na jeder, was ist denn das für ein... ausgeflippter Typ. Nein, aber ich habe von ihm die andere Seite kennenlernen dürfen dadurch, weil wir uns ja auch persönlich begegnet sind in ganz anderen Situationen, verstehst du? Hinter den Kulissen, in der Garderobe, bei ihm im Restaurant, weißt du noch, was wir alles gemacht haben.
Ja, aber dann komme ich halt in diese Burg. So, ich habe ein kleines Restaurant, 40 Sitzplätze am Hafen, also in dem Museumshafen, wo, wenn es geregnet hat, die Ratten durchgelaufen sind, weil sie keinen Bock hatten auf das Wasser, was gleich durch den Laden läuft. Also das war so wie die Ratten.
Das Weiße Haus.
Das hing am Hang und immer, wenn es stark geregnet hat, lief das Wasser sozusagen in den Berg und dann hatten die Ratten keinen Bock drauf und haben eben den Weg zur wie heißt denn das hier? Zum Flanierweg durch mein Restaurant gesucht. So, dann komme ich an der Burg an. Ich glaube, davor stand irgendein schicker Oldtimer irgendwie so. Dann komme ich in ein Restaurant rein und dann stehen da die Kochbücher und die Gewürze. Und dann kommt Johann. Und Johann mit seiner frisch gestärkten Jacke. Und dann gehst du durch dieses Restaurant. Und dann die Ahnengalerie mit nennen wir einen prominenten Menschen aus den vergangenen 20 Jahren. Wenn der da nicht hängt, ist er einfach nicht prominent genug. Das muss man wirklich
aber
sagen.
Aber ich muss dir alle sagen,
Staatsmänner, Fernsehstars, Moderatoren, Musiker, alles. Rennfahrer, Sportler, also wirklich das Who is Who of. Wenn es sowas, die 100 wichtigsten gab, die hängen da sowieso. Und die hängen da in der Nähe der Toilette, weil es gibt noch 100 wichtiger. Also das ist wirklich krasses Ding. Dann eben auch natürlich ein bisschen die Trutschigkeit der Gäste, in Anführungszeichen, dieses ganze Ding. Und ich da auch. Und nicht eine Millisekunde habe ich mich unwohl gefühlt. Mhm. Unfassbar, weil immer noch hinter dem Ganzen so viel Herz, auch da der Mensch wieder da war, auch die Familie kennengelernt habe, seine Frau kennengelernt habe, die ich damals manchmal ein bisschen trutschig fand im Fernsehen, weil ich dachte so, ja, also die macht ja Servietten und legt Besteck hin und macht so, also in meiner Welt. Und dann sehe ich die und da ist so Liebe. Also ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber es ist so schön gewesen. Und das sind eben diese ganzen Facetten, unter anderem hinter Johann, die ganz wenige sehen. Die sagen eben, trutschig. Und dann sage ich, ja, auf eine Art und Weise trutschig. Aber du wirst kaum bessere Menschen kennen. Ich habe neulich über dich gesprochen, über jemanden, da ging es ihm halt so, ja, aber das ist ja, du machst das so geil, nicht so wie die anderen. Und ich sage, ja, ich mache was anderes. Das ist so, wie du gerade Pop mit Punk vergleichst oder Klassik mit Punk. Es geht überhaupt nicht um Wettbewerb. Wir können das als solche. Und dann sagt er, stimmt es eigentlich, dass du mit Johann befreundet bist? Und sagt, ja, das ist ein Mensch, von dem ich noch nie ein unmotiviertes, negatives Wort über irgendeinen anderen Menschen gehört habe. Wir haben mal gesprochen oder wir sprechen mal über Situationen oder so. Aber weder Gossip, noch schlechte Nachrede, noch irgendein Wort, eine Wörtlichkeit oder so. Ich kann mir Johann nicht proaktiv böse vorstellen. Also keine Hinterfotzigkeit, keine Berechnung, sondern mit vielen Dingen konfrontiert, mit vielen Problemen konfrontiert, weil er, du hast es vorhin eingangs so schön gesagt, weil man möchte ja nett sein.
Nee, er scheint ja auch damals nicht das Gefühl gehabt zu haben, scheiße, da kommt jetzt eine neue Generation von Köchen, die mit dem Rang abläuft, sondern geil, da kommen jetzt welche, die nicht nur dieser Zunft gut tun, sondern vielleicht kann ich sogar auch noch was davon lernen. Und dementsprechend kommt das ja genauso hin, wie du gerade sagst,
Tim. Ich meine, das war ja nicht nur bei Tim so, das war ja, man muss sich mal vorstellen, mit Lichter zusammen eine Kochshow zu machen. Ich meine, und plötzlich fängt er an zu erzählen in einer Kochshow, dass er Viagra genommen hat. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Ich meine, nur mal als Beispiel, dann erzählt er während dieser
Sendung. Das Lecker einen ganz anderen
Bedeutung. Nee, dann sagt er zu mir, er hatte einen Traum, er möchte einmal so schlafen wie sein Moped auf dem Seitenständer. In der Kochsendung. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Johann Laber kommt vom Bauernhof, verstehst du, ist da bestrebt, seine Wachtelbrüstchen zu füllen und schön zu kochen und der andere erzählt dir über, er hat Viagra ausprobiert. Dann habe ich gesagt, liebe Zuschauer, also damit Sie wissen, ich heiße Johann Lafer, ich möchte keine Zuschriften, Sie müssen mir nicht schreiben, ich habe damit nichts zu tun, also ich habe es nicht gesagt, ich habe da nichts mit zu tun.
Weil,
ja, und dann geht's weiter, 2 Minuten später sagt er, weißt du Johann, ich habe einen großen Fehler gemacht, habe ich gedacht, bin ich rübergeschaut, ja, was hast du mir einen Fehler, habe ich gedacht, irgendwie da ist was angebrannt oder was runtergefallen, sagt er, nee, weißt du was, ich musste dann eine zweite Tablette nehmen. Sag ich, wieso, jetzt hör auf mit dem Scheiß, will keiner wissen. Sagt er, ja, weil ich bin mitten in der Nacht umgefallen. Kannst du dir vorstellen. Jetzt muss man, symbolisch für eine Kochsendung.
Ja, und ich bin niveaulos.
Ja, aber stell dir mal vor, Tim, stell dir mal vor, ich habe ja früher Ich meine, ich war so eitel, ich habe meine Haare da oben mit Edding zugepinselt, damit man immer gesehen
wirklich?
Hat, dass ich keinen Haarausfall habe. Und jetzt kochst du mit jemandem im Fernsehen.
Und Haarpuder.
Gut, die
gestärkte Jacke.
Gestärkte Jacke ist geblieben. Aber ansonsten hast du nachgeholfen, wo es nur ging, um immer dieses adrette, perfekte, exakt,
ich glaube, das hat Tim nie gemacht.
Gestriegelt, ja, pass auf, gestriegeltes System zu haben. Und dann kommst du an jemanden so wie den Lichter, der einfach mal über eine Schüssel Kartoffel oben ein ganzen Würfel Butter drauflegt und sagt, okay, das sind jetzt Butterkartoffeln.
Echt hat er.
Ich meine, ja. Das musst du dir mal vorstellen. Für mich war das ja ein No-Go, aber ich habe davon sehr stark profitiert und dafür bin ich sehr dankbar, ja. Weil ich habe gemerkt, dadurch, dass Lockerheit trotz einer bestimmten Disziplin auch viele Vorteile haben kann. Und nicht nur noch, man schneide jeden Blätterteig mit dem Lineal in 4x4, sondern man kann es auch mal 6x4 schneiden, ja. Und das hat mir gut getan. Deswegen bin ich heute, glaube ich, noch im Geschäft, weil ich mich ein bisschen auch einer anderen Zielgruppe angenähert habe. Wäre das nicht der Fall gewesen, würde ich heute vielleicht schon irgendwie wo sein, wo die Leute sagen, na ja, gut, der Lafer, der hat irgendwann mal gekocht und jetzt macht er irgendwas da auf seiner Burg oder beziehungsweise sitzt da im Hunsrück und geht da irgendwelche Pilze sammeln.
100%. Das Schöne ist ja, dass, obwohl ich und mein Freund ist, ich es ja auch liebe, und das ist ja auch immer ein Zeichen von Respekt bei mir, mich wahnsinnig gerne über ihn lustig mache. Und zwar, weil ich bin mal live, oder wenn ich so ein Live-Kochen gemacht habe, gab es eine Zeit lang, dass ich mich natürlich auch an diversen Situationen, Klischees bedient habe, um Bilder zu kreieren. Unter anderem ein Videoausschnitt von
Hackebeterbrötchen.
Das ist heute immer noch das Geilste. So, eigentlich auf die Frage, oder ich stehe auf der Bühne und erzähle dem Publikum was, und dann kommt dieses Thema, warum so wenig Spitzenköche? Da habe ich eine Theorie. Und dann kommt der Fernsehausschnitt von Johann Lafer, der wirklich im ZDF-Mittagsmagazin
ja,
war.
Ja,
das.
Klar. Nee, ja, genau.
So, ich sag mal, 10 Minuten, machen wir es kurz, 5 Minuten öffentliche Sendegelder dafür benutzt, dass er eine Rezeptur für ein Hackebeterbrötchen entwickelt. Und dieser Ausschnitt geht folgendermaßen, wo er ein zwei Brötchenhälften, die schon auseinandergeschnitten sind, auseinandernimmt, Hackepeter nimmt, aufs Brötchen schmiert und dann sagt, und jetzt machen wir ein Muster rein. Und dann macht er praktisch mit der Messerklinge ein Muster rein, so, um anschließend, und dann kommt die sensationellste Rezepteinblendung, die ich je gesehen habe, eine halbe Zwiebel gewürfelt, ein Brötchen halbiert, 150 Gramm Hackepeter. Dann macht er die Zwiebeln drauf und dann, also wie er denn so darüber spricht, und das ist natürlich so Kathedrale, weil Johann, das war ja noch die alte Zeit zu sehen. Und jetzt, und dann garniert er es noch mit einem Stückchen Petersilie. Das war so wunderschön. Und dann nimmt er dieses Hackepeterbrötchen in die Hand, lächelt in die Kamera. Hast du ja nicht 2 Zähne zu viel? So, lächelt in die Kamera. Wir sagen, legendären Johann Lafer. Und das, meine Damen und Herren, würde ich Ihnen jetzt am liebsten durch den Bildschirm reichen. Und dann habe ich ja, welche Frau traut sich das, 10 Minuten öffentliche Sendergelder zu verschwenden für die Zubereitung eines Hackepeterbrötchen und sich dabei noch ernst zu nehmen? Sensationell. Und das machen wir ja nonstop eigentlich.
Ja, so. Freunde, ich habe euch auch was zubereitet. Schön. Und zwar, weil Gründonnerstag noch nicht so weit zurückliegt, habe ich Frankfurter grüne Soße zusammen mit meiner Schwägerin gemacht. Mhm. Mit Pellkartoffeln und mit hartgekochten Eiern. Jetzt Tim, im Prinzip ist das wie Porridge. Du kannst das
ja essen. Ich esse. Ich habe ja kein Problem damit.
Also hier steht das, bitte bedient euch. Ich dachte mir, dass ich ein bisschen heimische Kulinarik bringe und mich interessiert natürlich auch Tim und auch Johann.
Mayonnaise, ne?
Was ihr dazu sagt.
Mayonnaise in meiner Fastenkur. Vielen Dank.
Das ist Sauerrahm, oder?
Das ist Sauerrahm.
Oh, Schmand.
Ja. Das ist super. Guck mal, habe ich im frische Paradies habe ich die original Frankfurter grüne Soßkräuter gekauft. Die kommen aus dem Frankfurter Ostend. Die werden 2 oder 3 Mal die Woche werden die geliefert ins frische Paradies. Die ist hier in Hamburg, dann kaufst du die und dann habe ich heute, ist noch keine 3 Stunden her, habe ich diese Frankfurter grüne Soße gemacht mit 7 Kräutern. Oh, Tim, weißt du, welche Kräuter das sind?
Pimpernelle.
1.
Sauerampfer.
2.
Boric.
Kerber. Sehr gut.
Schnittlauch.
Sehr gut.
Petersilie.
Ja.
Und Sauerampfer.
Hatten wir schon.
Sauerampfer haben wir schon gehabt.
Pimpernelle hatten wir.
Die Kresse fehlt euch.
Kresse.
Das war's. Nicht schlecht, Männer. Man könnte meinen, ihr macht das beruflich.
Ja.
So, und jetzt will ich mal wissen, wie euch beiden das schmeckt. Und in der Zwischenzeit...
Ist eine Frankfurter grüne Soße, ist da gekochtes Ei drin?
Da sind hartgekochte Eier drin.
Ist das in der
Version, die wir machen, ja.
Ist das eine Remoulade?
Nein.
Das ist eigentlich Schmand.
Es sind, genau, also es sind, es ist saure Sahne drin, es ist Schmand drin, es sind die gehackten Eier. Ich habe zum Beispiel gelernt heute.
Wie ein Gott in Frankfurt.
Ich möchte an dieser Stelle lobend die Frau meines jungen Bruders erwähnen, Isa, die diese Soße mit mir gemacht hat. Die hat mir zum Beispiel beigebracht.
Habe ich mit der neulich, ich habe mit deinem Bruder telefoniert.
Ja,
Und war das,
wo, kam dein, ich mir fast blöd
wo,
sein, vor.
Wo seine Frau gesagt hat, lass ihn jetzt in Ruhe, lass ihn in Ruhe, das ist voll peinlich.
Weil ihr da in so einen Expertentalk verfallen seid, das war, ich habe richtig gemerkt, so scheiße. Also hoffentlich wirbt er den nicht ab für den Podcast. Habe ich gelernt, wie man die hart gekochten Eier, wie man das Eigelb daraus knallt, wenn es hart ist.
Wie denn?
So, naja, mit dem Fingernagel gehst du ins hart gekochte Ei und machst quasi so einen kleinen Schlitz rein. Dann machst du das hart gekochte Ei quasi nach links und rechts auf und dann ploppt dir das hart gekochte Eigelb raus.
Und dann machst du das Eiweiß wieder zu?
Nee, und dann machst du, Entschuldigung, dann haben wir die ganzen hart gekochten Eier ohne das Eigelb quasi gehäckselt. Klein gehackt und dann das Eigelb, weil sonst sieht es ein bisschen munchy aus.
Mhm. Aber so. Ich muss dir sagen, gut, also ich will es einfach sagen, ich finde die Soße, also die Frankfurter grüne Soße ist mir oft zu extrem vom Geschmack, die schmeckt mir oft zu intensiv und hier finde ich, ist die Ausgewogenheit all dieser Kräuter perfekt getroffen. Weil weißt du, wenn du zum Beispiel Sauerampf oder sowas zu viel reinmachst, dann schmeckt es komplett so säuerlich, ja. Aber hier finde ich, also zumindest also
du
für mich.
Du musst das nicht sagen, weil du hier Gast bist,
nein, oder? Ich weiß nicht, wie du das, dem siehst du das anders?
Nee, du, von dir kommt, glaube ich, der Ausspruch, warte, wie hast du das gesagt? Ich bin der lebende Beweis dafür, dass schönes Essen nicht immer schmecken muss.
Das Gute ist echt nicht.
Aber ist das nicht toll, dass ihr euch das auch alles dann noch merkt? Also ich bin ja sowieso immer wieder erstaunt, klar, dass man sich in der Szene kennt, untereinander und miteinander, aber auch Luki Maurer neulich, ne, hat ja auch so eine Lobhudelei auf dich abgehalten, Tim, dass du ganz offensichtlich langsam, glaube ich, ja wirklich, dass du ein netter Zeitgenosse bist. Lava sagt genau das Gleiche in Grün. Viel interessanter ist ja, dass ihr so viele Geschichten habt, die Jahrzehnte alt sind und sie sind trotzdem nicht verblichen.
Das ist aber das Phänomen alter Männer. Wir müssen alte Geschichten erzählen.
Naja, gut, aber.
Wir vergessen, was vor 2 Stunden war, ja. Aber nicht vor 20 Jahren war. Das haben wir noch in der Birne.
Aber überlegt da mal erstmal, das muss man jetzt mal relativieren. Überlegt da mal die spektakuläre Entwicklung der letzten 30 Jahre in der deutschen kulinarischen Landschaft. Hm. Als ich gekocht habe, da war Pfirsich Melba und Birne Helene der Inbegriff von einem super Dessert.
Das wollte ich gerade sagen. Kannst du dich noch dran erinnern an deine erste Speisekarte?
An meine erste Speisekarte?
Im Waldorf.
Ich weiß noch, ich glaube, da war, was war da drauf? Also das war, gab's jahrelang, war Kalbsbries-Buffet. Also Kalbsbries, daraus so eine Mousse gemacht mit Gänseleber und mit so geschichtet. Das würde heute, glaube ich, die würden sagen, ist der Koch schon gestorben? Verstehst du, mit so einer Vorspeise?
Wann bist du selbstständig geworden?
Ich habe angefangen 1900, ich habe 88 habe ich dann den Laden übernommen, 88.
Okay, das ist ja ein ganz spannender Zeitpunkt, weil ich glaube, dass die 90er so den nächsten Schritt eingeleitet haben. Also genau. Hast du damals Dosenpfirsich benutzt?
Nee. Dosenpfirsich habe ich nicht benutzt, weil das Prinzip, was mir damals klar war, aufgrund meiner Witzigmann-Zeit, war mir schon klar, dass wir schon sehr stark uns an der Frische und möglichst auch an der Zeit der Produkte orientieren. Aber es gab natürlich ganz schlimme Erlebnisse für mich, weil München und Gulden, da ist natürlich nicht vergleichbar. Ich werde nie vergessen, Viktuale im Markt, frische Minze, war kein Problem. Und dann komme ich nach Bad Kreuznach auf den Markt.
Fünferlein wahrscheinlich.
Frische Minze, sagt die Frau, was? Minze, frische? Wenn Sie einen Pfefferminze wollen, müssen Sie darüber gehen in den Spargeschäft. Dann sage ich, ich möchte aber keinen Pfefferminztee, sondern ich möchte frische Minze zum Garnieren der Desserts. Das war ja damals der Beginn. Und heute ist es selbstverständlich.
Gibt es so ein Gericht, wo du sagst, leck mich im Arsch, habe ich mich da verrannt? Wo du sagst, im Nachhinein, also rückwirkend betrachtet, weil Innovation hat ja auch teilweise was mit Verwirrung zu tun. So, und ich kann mich daran erinnern, an ein Gericht, was sie aus Kropek hergestellt hat, was aber im Dessert bereicht.
Was ist Kropek?
Krabbenchips.
Krabbenchips.
Ah ja. So, und ich habe ein Schichtdessert gemacht, ein Minzmus. eins der lächerlichsten
Limbismus. Ja, weißt du, das kannst auch nicht. Heute wird man wissen, dass man Minze zum Schluss nicht essen kann, weil danach schmeckst du nichts mehr, gell?
Ja, aber ich bin ja smart. Ich habe Minzlikör genommen. Das hat wirklich geschmeckt wie Zahnpasta. Und dann wollte ich so ein Mifeuille, hieß es damals so schick, also eine 1000 Schichten, bei mir waren es nur 3. Und statt Strudelteig und Blätterteig habe ich gedacht, bist du smart und bringst die eine fluffige Knusprigkeit in das Ganze hinein und habe Kruppeck genommen. Also Krabbenchips, hab die frittiert und damit man den Krabbengeschmack nicht mehr so deutlich merkt, habe ich viel Puderzucker rübergeballert. Und das wird dafür, muss ich sagen, fantastischer Innovationsgeist. Vielleicht war ich der Erfinder von salzigen Desserts oder süß-salzigen Dessert. Würde ich heute nicht mehr machen.
Also mein schlimmstes Erlebnis war eigentlich, was mir bis heute noch zu schaffen macht, war auch wieder die Zeit beim Witzigmann, der hatte die Idee, Weintrauben zu füllen.
Der verrückte Hund, du.
Weintrauben zu füllen. Also, man muss sich vorstellen, große Weintrauben. Erstmal muss man sie schälen.
Moment, außen. Was sind denn große? Sind
ja,
die so?
Das sind die nicht diese kleinen, wo man Wein draus ja, macht, sondern diese aus Griechenland oder so, die Esstrauben, also die Speisetrauben. So, da musst du die erstmal schälen. Ja. Und jetzt kommt das Schlimmste, du musst sie innen aushöhlen. So. Und ich habe immer überlegt, mit dem Messer ging's nicht und so weiter. Dann habe ich durch Zufall, weil mein Hosengürtel immer enger würde, habe ich meinen Hosengürtel mit der Sicherheitsnadel zugemacht, weil ich so abgenommen hatte vor lauter Arbeit. Und dann habe ich mal diesen Sicherheitsnadel genommen, da war so ein Ringel hinten, so wo die Klammer ist. Und habe dann mit diesem Ringel habe ich dann die Trauben ausgehöhlt und da die Champagnercreme eingefüllt. Und kannst dir vorstellen, pro Dessert ungefähr 15 bis 20 gefüllte Weintrauben. Ich sage dir, mein Kollege Martin Rösle, der jetzt in Kalifornien lebt und ich, wir haben Tag und Nacht nur Weintrauben geschält. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen, das wäre heute, ja, würde jeder sagen, der spinnt. Komplett.
Du hast gerade ein Kochbuch mit ihm gemacht. Hast ihm die Geschichte um die Ohren gehauen?
Ja, sicherlich.
Und was sagt er? Ja, hat er sich entschuldigt?
Nee. Hat er nicht? Er sagt ja, damals nur die Harten kommen in den Garten, verstehst du.
Aber wenn du mit Eckart zusammenarbeitest, beschreib mal so, wie fühlt man sich da als ein Johann Lafer? Für mich sind es ja beide Götter.
Mhm. So. Nee, muss ich dir sagen. Nee,
nur du?
Na, was? Nein. Also ich muss dir sagen, das ist jetzt wahrscheinlich sehr, sehr persönlich. Mhm. Der Eckart Witzigmann hat mir als Mensch aufgezeigt, was Küche bedeuten kann. Mhm. Ich komme aus der Steiermark und ich habe natürlich das Fundament der Küche gelernt, aber ich werde nie vergessen, ich habe mich da vorgestellt und ich sehe da, wie einer in der Küche steht und so feine Bohnen hat, Prinzessbohnen oder Kenia-Bohnen. Und zudem tut er jetzt noch Folgendes, er muss die beiden Bohnenhälften noch auseinanderziehen für einen Bohnensalat.
Dann aber nur die Kleinkerne und daraus den Salat zu machen.
Also, das musst du dir mal vorstellen, habe ich mir gedacht, es ist doch einfach irre. Aber da ich das natürlich nie gesehen habe, ich habe das nie, Sauerampfer, solche Sachen waren für mich alles, das war so spanische Dörfer. In der Schule bei mir gab es einen Hummer an der Wand aus Plastik. Da hat der Lehrer gesagt, guck mal, da mit dem Stab, die Scheren kann man essen und den Schwanz kann man essen. Und dann plötzlich kommst du, witzig, Mann, jetzt kommt da eine ganze Kiste Hummer. Und musst jetzt erstmal überlegen, du hast es noch nie gegessen, noch nie Leben gesehen. Und jetzt geht's los, du sollst da arbeiten, du sollst da mithelfen und hast keine Ahnung. Und das war natürlich, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, in Schweizer Sturm auch, aber bei Witzigmann war es für mich heute einfach so eine Entdeckungsreise. Und eine Entdeckungsreise, die quasi bei einem Nullniveau oder wenigen Niveau anfängt nach oben, das hat mich wahnsinnig geprägt. Und das ist das, was man nie vergisst. Das ist die harte Schule der Weiterentwicklung, muss man ganz klar sagen.
Muss ich sagen, auch Eckart bei mir eine ähnliche Wirkung erzielt. Wir beide haben vor Ewigkeiten auch mal ein Buch zusammen gemacht. Natürlich gehöre ich ja auch zu den Verfechtern, ich nenne es mal, der neuen modernen Schlampigkeit.
Was ist das?
Das ist das, so nenne ich jetzt mal.
Ist das der Minzlikör oder was?
Oder wie nennen wir das? Die neue, moderne, intuitiv.
So,
egal.
Aber das war auch, das ist auch so, ist auch richtig so. Das ist auch
total, ganz wichtig.
Es ist ganz wichtig, weil weißt du, wir können doch nicht davon ausgehen, dass heute. Ich sage mal, lass mal nehmen, die Hälfte der Bevölkerung zu Hause steht mit der Pinzette und überlegt, wie man demnächst mit Dillspitzen und Creme Fraiche 20 Punkte auf den Teller zaubert.
Das ist schwer vorstellbar.
Wie soll das denn funktionieren? Also es sind ja viele Leute, die wollen essen, die wollen Spaß haben, genau. Die wollen schnell essen, die wollen unkompliziert essen. Also für die ist das ja komplett, wäre es ja am Ziel komplett vorbei.
Aber deshalb, da hat ja bei mir auch nochmal Eckert die nächste Stufe gezündet, weil wir haben eben zusammengekommen mit welcher, und das war ein bodenständiges Buch, das wir da gemacht haben. Und ich habe ihn beobachtet beim Einkauf und ich habe bei ihm gelernt, einfach so ein paar Dinge wertzuschätzen. Und alleine durch die Wertschätzung der Produkte und die Bescheidenheit, und jetzt ist mal ernsthaft, eines Eckert Witzigmann, sich hinter dem Produkt zu stellen, um es nach vorne zu heben und nicht der Koch, der sich über das Produkt stellt und daraus irgendwas macht. Das war ganz faszinierend zu beobachten, mit welcher Stille er eigentlich sozusagen bestimmte Produkte in ihrer Qualität ausgesucht hat und sie dann fast behutsam irgendwie auf den Teller geschoben hat. Und dann hast du es probiert und denkst, so schwer kann es nicht sein. Und dann isst du das und denkst du so,
also
leck mich.
Ich muss ist das gut. Ein Beispiel. Ich habe, als wir das Buch, das erste Gespräch stattfand, hat er gesagt, komm zu mir nach Hause. Ich koche mittags etwas in meiner Küche. Und ich komme dann dahin mit dem Verlag und dann sitzt man da und dann sagt er zu mir, ich habe eine Kürbissuppe vorbereitet. Und ich meine, eine der inflationärsten Suppen überhaupt, die es gibt, ist die Kürbissuppe. Die gibt's ja heute in allen Variationen, überall. Also das
ist nicht dein Lieblingsgericht.
Ich kann es auch nicht mehr sehen, weil...
Bei aller Liebe, wenn ich jetzt zu Eckert Witzigmann komme und sagt, ihr habt Kürbissuppe, dann oh fuck off, ey.
Ja, pass auf, pass auf.
Ich liebe
Kürbissuppe. Also Kürbissuppe, ja. Kürbissuppe, ich meine, es ist ja so... Ich glaube, jeder kann etwas zur Kürbissuppe sagen, weil wahrscheinlich kein Mensch auf dieser Welt, also zumindest in den mitteleuropäischen Raum, nicht an Kürbissuppe vorbeikommt, weil es so ein populäres Gericht geworden ist. Und ich meine, ich bin ja schon auch, wie gesagt, im fortgeschrittenen Alter, und ich habe auch schon ein paar Kürbissuppen gekocht und ich habe auch schon versucht...
Mit steirischem Kürbiskernöl?
Ja, ich habe versucht natürlich auch immer natürlich dieses weiterzuentwickeln. Ich meine, jeder von uns will ja irgendwann mal die Suppe noch besser machen oder noch effizienter machen. Dann kommt ja der berühmte Mixer, der das noch feiner mixt und so weiter.
Muss die Kürbissuppe in ausgehöhlte Weintrauben?
Nee. Das ist gut. Aber weißt du, dann sitze ich da... Und ich muss dir sagen, und es ist jetzt keine Einbildung, das ist rein eine wirkliche, ehrliche Wahrnehmung. Ich habe gemerkt, vor mir steht die neue Generation der Kürbissuppe. Von einem Mann.
Der gefühlt 120 Jahre alt ist.
Der bald 80 wird. Also das musst du dir mal vorstellen. Also ist kein Witz. Also da habe ich mir gedacht, Johann, was auf deiner Lebensstrecke ist denn da verloren gegangen, dass du deine Suppe nicht so wie der, verstehst du, mit seiner Erfahrung weiterentwickelst? Jetzt kannst du sagen vielleicht, na ja, es ist eine Situation, eine Momentaufnahme. Nein, wenn du so viel Kürbissuppen schon gekocht hast und gegessen hast und dann die Kürbissuppe probierst, ich könnte dir heute noch beschreiben, alle Nuancen, die ich auf meiner Zunge gespürt habe, in meinem Gaumen, und ich würde morgen mit dem Fahrrad nach München fahren, um diese Kürbissuppe zu essen. Und das ist das, was ich immer sage, egal wie du Essen darbietest, Essen muss dich berühren, das muss dich erreichen, das muss dich ansprechen, Essen muss dich emotionalisieren. Und das ist ja oft das Problem, wir gehen heute gerne essen. Und ich sage immer, wenn ich dann am nächsten Morgen gefragt werde, was hast du gegessen, und du kannst das nicht noch im Detail beschreiben, dann war das nur Nahrungsaufnahme, dann war das nix, dann war das kein Erlebnis, es war nichts, was deine Seele, deinen Körper berührt hat. Oder sehe ich das falsch?
Total, ja, das ist ganz schön beschrieben. Ich nasche hier meine Frankfurter grüne Soße, die hervorragend ist, und hör dir sehr gerne zu, wie
aber
du
es,
essen
aber, willst. Aber es ist doch so, oder? Absolut. Es ist so. Und das ist eben das, was ich heute den Leuten wirklich auch versucht zu vermitteln, dass Essen nicht etwas ist, um nur, ich sage jetzt mal, meine Körperfülle oder meine Vitamine, Mineralstoffe aufzunehmen, sondern Essen ist ein, ja, wie soll ich sagen, es hat auch etwas Erotisches, hat was Emotionales, hat was mit Wohlfühlen zu tun. Ja, also ich meine, ich sage immer, wenn ich heute eine Frau kennenlernen will, die meisten Leute gehen ja nicht in den Park und setzen sich auf eine Bank mit einer Flasche Wasser, sondern man geht in eine Atmosphäre, ein schönes Restaurant, man isst zusammen oder was auch immer. Und warum?
Also erstmal erst nur für deine Welt, erstmal geht man auf Tinder.
Ja, das ist ja...
Und dann geht man ins Restaurant.
Ja, aber weißt du, da werden viele Sinne angesprochen. Viele Sinne werden berührt. Und deswegen finde ich das manchmal einfach schade, dass der Genuss so als manchmal als notwendiges Übel abgetan wird und nicht den Stellenwert hat, den er haben soll. Das hat nichts mit teuer und preiswert zu tun, sondern das hat was mit Essen insgesamt zu tun.
Mhm. Haben wir neulich drüber gesprochen. Als wir auf der Rückreise von Berlin waren, haben wir gesagt, wir müssen mal ein bisschen mehr Kulinarik selber für uns spürbar machen. Und zwar genau sowas. Das ist perfekt gerade. Ja. Wenn jetzt gerade, also ich würde das Ding jetzt wegsemmeln unter normalen
Umständen. Du redest von
Frankfurter grüne Soße, ja. Hart gekochte Eier, die Frankfurter grüne Soße mit Liebe gemacht. Pellkartoffeln, hart gekochte Eier, ein perfekter Moment.
Ja, aber jetzt kommt das, wer kann das noch? Wer weiß noch, wie das geht?
Na hier,
ich meine, du bist ja im Taunus groß geworden. Das ist wahrscheinlich eine Familientradition. Das kennst du von deiner Kindheit. Du kennst den Geschmack. Aber jetzt gehen wir mal in die Mönckebergstraße und jetzt machen wir mal eine Umfrage. Frankfurter grüne Soße mit Pellkartoffeln. Ich schwöre dir, dass sicherlich ein paar ältere Herrschaften, die deutsche Kochkultur kennen, sagen, ja, Frankfurter Soße habe ich schon mal bekommen. Aber wie die geht, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Und bei den jüngeren Generationen, glaube ich nicht, dass die da sofort freiwillig sagen, also das Größte für mich ist die Frankfurter grüne Soße.
Weil wir gerade auch ein bisschen im Wandel der heimischen Küche sind, ja. Also die ist inzwischen sehr, wie soll ich sagen, durchwachsen worden mit sehr vielen anderen Einflüssen. Das ist sehr gut, finde ich, übrigens sehr, sehr gut. Diese Küche ist nicht unbedingt die Küche, die in einen aktuellen Tagesablauf reinpasst, weil sie nicht impulsiv genug ist, nicht schnell genug, nicht mit einer Hand zu essen, nicht teigig genug, also das ist einfach gerade sehr zu beobachten. Das Essen, dieser Tagesrhythmus der drei Mahlzeiten sich komplett auflöst, worunter ich ja auch schon gelitten hat, und dass du eher dazu übergehst, gerade 6-7 Snack-Mahlzeiten zu nehmen. Ja. Und das verändert gerade eklatant die Ernährungsgewohnheiten, in meinen Augen. Dass so geil die Burgerbuden sind, so geil das alles ist, diese ganze Snack-Mentalität, hier mal für 10, 15 Euro was zu essen, genieße ich sehr, aber sie dominieren gerade sehr im gesamten, breiten Spektrum der Ernährungsbereitschaft. Wir haben einen riesen Gap zwischen hochgradig interessierten, hochgradig informierten Menschen, die von Nährstoffgehalten bis kulturellem Grundverständnis bis hin zur emotionalen Ebene einzelner Gerichte sehr tief drin sind. Und dann haben wir eine sehr starke, sehr große Gruppe, dem man das auch nicht vorwerfen kann, das ist kein Vorwurf, das ist einfach eine Beobachtung, die irgendwie, süß, sauer, weich, salzig. Das sind die Geschmäcker. Manchmal noch ein bisschen Schärfe drauf, aber fast ein bisschen Hip-Baby-Brei-Geschmackskombination, wo es immer um denselben Kick geht. Egal was du isst, wenn der Kick nicht kommt, ich nenne es immer so ein bisschen den Pommes-Kick. So dieses, die Salzigkeit hier, wenn die nicht sofort da ist, wenn die nicht sofort präsent
ist. Oder wenn was nicht gebacken im Fett, Fett ist ja so beliebt. Was muss immer alles mit Fett gebacken sein, so in die Richtung? Ja, ne?
Aber wenn dieser Kick eben nicht da ist, wenn das nicht sofort, dann ist das so, ja, ist okay.
Schmeckt schon.
Aber das bedeutet, dass es immer zu viel ist. Dann ein gutes Essen. Und das merkt man hier bei der Soße. Am Anfang Remoulade, Kräuter, Ei. Dann isst du, und jetzt habe ich ein bisschen durchgeatmet, und jetzt kommt eine schöne kräuterige Note. Jetzt kommt der eigentliche Geschmack, die eigentliche Schönheit, das eigentliche Ding, was sie in so eine Frankfurter ausmacht.
Die Nachhaltigkeit.
Weil sie eben schön gearbeitet ist, weil sie dir nicht gleich mit dem Presslufthammer in die Schnauze haut und sagt, die deutet sich ein bisschen an. Das ist wie so... Das ist so, es ist echt schön. Johann, zwei Fragen muss ich dir einfach stellen, weil ich muss sagen, ich habe einen Ticken den Überblick verloren. Bist du noch Koch? Kochst du gerade in einem Restaurant? Nein.
Nein, also ich habe ja
die
Burg abgegeben vor 2 Jahren, also Gott sei Dank vor dem Beginn der Corona-Krise. Ja. Was jetzt natürlich, das hat zwei Vorteile. Einmal, ich habe es geschafft, relativ schnell, nachdem die Corona-Krise kam, mich von dem Lebenswerk zu trennen, weil ich natürlich die Kehrseite gesehen habe, was wäre jetzt, wenn ich noch da wäre.
Darf ich da einmal ganz kurz einhaken?
Ja.
Das ist dein Lebenswerk. Du hast wann diese Burg übernommen?
Am 1. Dezember 94 1. Dezember 94 und aufgehört am 1. Mai 2019.
Das bedeutet 25 Jahre deines Lebens, was in deiner Arbeitswelt 50 Jahre eines normalen Menschen sind. Mhm. Zu Zeiten, wo wir pumpen gerne unsere Arbeitszeiten hoch, aber das sind 50 Jahre Arbeitsjahre eines Menschen.
Das Doppelte wie normale Arbeit.
Weil Körper- und Zeitintensiv.
Körperzeit, 7 Tage die Woche, manchmal 12, 14 Stunden.
Keine Feiertage.
Hin und wieder mal drüber, hin und her hüpfen das Ganze. Du hast dein gesamtes Leben der letzten 25 Jahre untergeordnet. Du hast alles, wir haben viel drüber gesprochen, du hast alles dafür getan, dass dieses Ding dein Lebenswerk ist, dass wenn es mal weitergereicht wird in würdige Hände oder in jemand, der es zu respektieren weiß, und damals hattest du schon, der Gedanke hatte ich nicht richtig begeistert, aber das war dir klar, weil die Natur wird immer ihren Weg gehen, und dann ist auch mal der Schritt weiterzugehen. Und ich finde das so unfassbar bewundernswert. Was hat dich dazu bewegt, eine aktive Entscheidung zu treffen, dein Lebenswerk zu beenden?
Ganz einfach.
Bis zu dem Zeitpunkt
natürlich. Ja, ich kann dir das ganz einfach sagen. Ich habe gesehen, wie ungefähr 15 Köche in der Küche sich mit Dingen beschäftigen, die mir fremd sind. Ich komme vom Bauernhof, ich komme vom Land. Ich habe gemerkt, dass man die Kartoffel anbauen muss, bevor man sie auch erntet. Und dann sehe ich eines Tages, als ich zurückkomme, einen Koch sitzen auf der Terrasse an einem Tisch mit einer Pinzette. Und der zupft von dem Dillzweig vorne exakt 2 Millimeter die Spitzen ab. Immer gleich. Und ich sehe, wie ein anderer Koch aus einem Zirkel ein Trichter dran baut, wo man flüssige Creme Fraiche reinmacht. Und der Küchenchef zeichnet also auf dem Teller einen Kreis mit dem Zirkel. Und der Koch, der gezupft hat, legt jetzt 20 Dillspitzen im exakt 2 Zentimeter Abstand auf den Teller rundherum. Und in die Mitte hat dann der Küchenchef ein Stück Fisch reingelegt und obendrauf irgendein Chip, irgendwas weiß ich jetzt nicht mehr
genau. Wir reden von deinem Restaurant.
Ja, von meinem Restaurant. Mhm. So. Und dann habe ich wirklich persönlich, und das ist jetzt wirklich ehrlich, ja, mich gefragt, willst du das essen? Willst du das wirklich essen? Kannst du das verstehen? Ist das das, was du wirklich mit deinen Gewissen verantworten kannst? Und ich habe die Antwort klar beantworten müssen, so brutal das war. Nein, ich bin das nicht. Ich möchte es auch nicht, egal welche Konsequenzen ich daraus habe. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht, weil wenn ich reingehe und der Gast mich darauf anspricht, habe ich ein schlechtes Gewissen, mit ihm über das, was er gegessen hat, zu reden. Weißt du, das ist ja so der Grundprinzip, ein Brautli präsent. Aber ich konnte nichts präsentieren, weil das, was da war, nichts. Ich habe zum Schluss, musst du mal vorstellen, so weit war ich ja. Ich habe dann zum Teil Essen bestellt vom anderen Restaurant, wenn ich Gäste hatte, mit denen ich dann woanders saß, weil mein eigenes Essen mir im Restaurant nicht mehr geschmeckt hat.
Oha.
Verstehst du, was ich meine? Also jetzt nicht übertrieben, aber es war einfach für mich eine Zeit, wo ich sage, noch höher, noch weiter. Was kommt denn nach 2 Millimeter Dillspitzen? Kommt vielleicht 0,1 Millimeter Dillspitzen? Und nach dem Fisch, den die, weiß ich nicht, per Hubschrauber von den Lofoten einfliegen und dann da, ich sage jetzt mal, 34 Stunden im Öl garen, damit er nachher auseinanderfällt und trotzdem nur der Kabel ja ist. Dann habe ich gesagt, Leute, wie soll das gehen? Und dann kam noch eine zweite Situation hinzu. Das ist eben der Mitarbeiter und deren Leidenschaft. Und ich meine, Leidenschaft und Dienstleistung geht nur mit Menschen. Das geht nicht mit einer Maschine. Da kannst du auch nochmal so viel Rotationsverdampfer kaufen. Dann ging es ja los, wir kaufen einen Rotationsverdampfer für 14.000 Euro, damit ich dann also aus 4 Kilo rote Beete 0,1 Liter Konzentrat machen kann und daraus dann so ein Chip bastle, wo dann der Gast denkt, naja, was ist das eigentlich? Ist zwar schön rot, aber was dahinter steckt, weiß ich gar nicht. Also ich sage jetzt mal wirklich nicht übertrieben. Ich habe etwas aufgegeben, deshalb, weil ich es selber nicht mehr wollte. Es ist wahrscheinlich in einer Beziehung so, irgendwann sagt man, okay, mit meiner Frau geht's nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr wohl oder umgekehrt mit dem Mann. Und dann trifft man eine Entscheidung. Und für mich war die Entscheidung klar. Ich komme vom Bauernhof, ich bin mit Schnitzel und mit Kartoffeln groß geworden oder mit was auch immer. Ich habe mich damit gut ernährt, ich habe mich wohlgefühlt, ich habe in super Restaurants gearbeitet, ich habe so viel kennenlernen dürfen. Aber ich habe dann gesagt, was ist das Ende der Fahnenstange? Und ich habe es auch mit vielen Kollegen gesprochen jetzt in der Corona-Krise, die du alle kennst, 2-3-Sterne-Küche. Die haben ein massives Problem. Weißt du warum? Weil nämlich diese Art von Küche braucht Fans und braucht begeisterte Menschen. Und diese Küche hat jetzt ein Jahr nicht stattgefunden. Das heißt, du musst erst wieder von vorne anfangen, die Fans zu begeistern, neu zu motivieren und sagen, komm zu mir, 390 Euro fürs Menü und trinkst noch die Flasche dazu und so weiter. Das ist nicht so wie früher. Jetzt haben die Leute zu Hause gekocht, sie merken, was kosten Lebensmittel, das ist ganz schön aufwendig, aber ich habe mich bemüht, zu Hause was zu machen. Und so einfach, wie das mal war, wird es nicht mehr sein, weil der Verbraucher sich mit dem Thema beschäftigt hat. Dem kannst du ja früher alles vorsetzen. Natürlich sagst du mit Freude, ich habe jetzt 14 Stunden die rote Beete reduziert in dem Rotationsverdampfer. Aber am Ende, wenn es nicht schmeckt, was nützt denn die Aussage, ich habe 14 Stunden die Rote Beete reduziert? Und deswegen glaube ich ehrlich, und damit möchte ich auch niemand zu nahe treten, es gibt Grenzen. Und zwar Grenzen der Wahrnehmung. Der Mensch kann irgendwann mal nicht mehr nachvollziehen, dass das so ist, wenn er nicht das selber gelernt hat oder ein Fachmann ist. Weil dem fehlt einfach die Ausbildung, die Geschmacksbildung zu beurteilen, ob dieser Rotibedi-Chip der beste der Welt ist.
Und warum hast du nicht einfach das Konzept geändert?
Nein, wollte ich nicht, weil es ist ja so, dass wenn man überlegt, bei uns in der Gegend gibt es ja ganz viele hervorragende Restaurants, allen voran mein Schwager und viele mehr, die ja schon eine sehr gute regionale Küche machen und auch beste Landgasthof Rheinland-Pfalz und so weiter. Und habe ich mir gedacht, wo ist dann der USB? Ich meine, was ist an meinem Kalbschnitzel noch viel besser als das von meinem Schwager oder von anderen Restaurants? Nein, und ich meine, ich bin jetzt bald 64 und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, pass auf.
Sieht man dir nicht an.
Ja, pass auf, ich habe zu meiner Frau gesagt, weißt du, Silvia, ob wir jetzt Schluss machen oder in 3 Jahren, die Tatsache ist vorgegeben. Die Kinder wollen es nicht. Und jetzt gibt es jemand, der hat auch Interesse, das weiterzumachen. Und jetzt nehmen wir einfach die Gelegenheit beim Schopf. Also für meine Frau war das ganz schwierig. Das war für die eine kleine Lebenskrise, wirklich, weil das war ihr absolutes Lebenswerk. Ich meine, ich bin durch die Welt gereist. Ich war bei den Kochsendungen überall. Aber sie stand jeden Tag beim Gast. Nur im Nachhinein, jetzt natürlich, klar, jetzt redet man leicht durch Corona, aber im Nachhinein muss ich sagen, es war wirklich Glück im Unglück. Und heute würde ich auch sagen, ich würde das nicht mehr machen. Warum nicht mehr machen? Bin ganz ehrlich, weil mir ist das zu extrem geworden. Zu extrem.
Gibt es darüber Gespräche innerhalb eurer Garde, dass ihr solche Entwicklungen, also was man sagt, dass, also mit mehreren hochdekorierten Menschen, die sagen, ah, ist das der richtige Weg? Oder ist es ein Diktat von, ich sag mal, Menschen, die irgendwann mal gesagt haben, wie Essen zu sein hat? Wie viele, weil ich höre das so oft, das ist so ein bisschen, wenn mal Schluss ist in dieser Ebene, wenn mal, ich sag mal, ein Laden geschlossen wird oder man sich entscheidet, einen bestimmten Weg nicht mehr zu gehen, dass so viele Leute sagen, ah, das war so eine Erleichterung und es war so die richtige Entscheidung. Ich habe ganz wenig Menschen, das muss ich echt lange überlegen. Ich glaube, einen einzigen kenne ich. Da war es aber von außen genötigt, sozusagen, dass das beendet worden ist, aus gesundheitlichen Gründen. Ja, aus gesundheitlichen Gründen. Der gesagt, oh, ich vermisse das so sehr. Aber die Menschen, die aktiv sich mal damit auseinandergesetzt haben und dann eine proaktive Entscheidung getroffen haben, zu sagen, wir machen mal einen Cut. Ich höre nie, dass das bereut wird. Ich höre immer, es war so eine Erleichterung. Ich koche wieder so, wie ich will. Oder ich habe so viele schöne andere Dinge parallel zu 18 Stunden Arbeit entdeckt. Und immer rund um die Uhr für andere Menschen da zu sein. Und das gibt mir Inspiration, das gibt mir Kreativität, weil du sitzt ja nicht zu Hause auf dem Sofa rum. Auch wenn du Kilo mehr hast. Aber da ist ja noch so viel zu entdecken und so viel zu machen und so viel zu entwickeln und so viele Ideen und die Kreativität deiner Bücher, ja, und das, klar, Ganze, die Zeit sich auch zu nehmen.
Klar.
Das ist, also wenn da jetzt gerade in dieser Zeit, deshalb wäre, ich versuche das mal so zu formulieren, in dieser Zeit gibt es sehr viele Menschen, die vor einer Situation stehen, zu entscheiden, ja oder nein. Also machen wir weiter, haben wir die Vision, halten wir die Vision auch über dieses Jahr hinaus, also schon die Vision fürs nächste Jahr zu haben, weil darum geht's. Es geht nicht um dieses Jahr.
Ja.
Hier geht es nur ums Überleben. Die Vision muss ja fürs nächste Jahr sein. Oder eben nicht mehr. Kannst du da eine Entscheidung finden, den Menschen vielleicht durch einen Ratschlag helfen, in welche Richtung man denken sollte, in welcher Situation man sich gerade befindet?
Also ich glaube zunächst mal, es muss solche absoluten Highlights geben. Es ist vergleichbar mit der Met in New York oder mit was auch immer. Da gehe ich hin, das ist ein Erlebnis, das ist für mich eine Inszenierung, das ist was ganz Besonderes, das leiste ich mir, da feiere ich meine Silberhochzeit oder was auch immer. Deswegen werden diese absoluten Highlight-Restaurants immer da sein, weil es genügend Leute gibt, die den Anlass nutzen, um so ein Restaurant zu besuchen. Das ist keine Nahrungsaufnahme.
Absolut. Mir ging es eher um diesen Prozess zu sagen, ich stehe hier von den Trümmern meines Lebenswerkes.
Ja.
So, und ich kann praktisch, und man, das ist wie so, du hast einen Stein am Seil gebunden, es hängt an den Füßen und du weißt, das Ding könnte eventuell gleich ins Wasser fallen.
Und du mit.
Ja. Bindest du es ab oder gehst du mit? Also. Nochmal, das ist jemand, der eine Gastronomie gegründet hat, jemand, der ein Unternehmer ist, der von klein auf sich sozusagen in diesen, du hast es ja nicht geschenkt bekommen.
Ich habe mit 500 Schilling angefangen in 1983.
Ich komme aus derselben Ebene, ja. Ich musste mir das selber erarbeiten und ich habe alles dafür getan, meinen Traum zu verwirklichen und ich bin dicht dran mit meiner Bullerei. So, und jetzt bin ich in einer Situation, wo ich sage, boah, wie stark wird das bedroht? Das ist mein Leben. Ich werde nie da loslassen. Ich habe mir neulich gesagt, ich werde damit untergehen. egal wie lange diese Scheißkrise mit der Bullerei. Bei anderen Dingen muss man vielleicht mal überlegen. Aber die Bullerei ist mein Lebensraum, das bin ich, das ist alles. Und wenn das die Konsequenz ist, dass ich untergehe, dann gehe ich mit der verdammten Bullerei unter. Ich werde
aber
mir nicht
vorwerfen. Aber du gehst mit Stolz unter.
Mit vollem Stolz. Ich werde mir nie vorwerfen lassen, dass ich nicht den letzten Atemzug noch gemacht habe, um vielleicht die letzte Sekunde noch zu überbrücken, bis es mir möglich ist. Das ist ein Problem vieler unserer Gastronomen. Wir können nicht los. Das ist nicht eine Klamotte, die sich ein bisschen abgetragen hat. Das ist nicht ein Auto, was ein bisschen rumgeht.
Nein, das ist
ja unser Leben.
Ein Teil unseres kompletten Entwicklungslebens. Da haben wir ja unsere ganzen Emotionen hineingebracht. Ja. Die Zeit, die Gesundheit zum Teil geopfert für Erfolg und was weiß ich was alles. Aber ich glaube, und das ist jetzt für mich so, gibt es ein paar so Hinweise, die in eine Richtung deuten, die ich für mich persönlich aufnehme und mir daraus ein paar Schlüsse ziehe. Ich habe wahnsinnig viele Abrufe bei Rezepten. Ja, und ich meine, wenn ich meine Rezepte anschaue zu dem, was ich vor 20 Jahren gemacht habe und heute und auch meine Bücher, ich glaube, dann weißt du, das hat sich alles entwickelt. Das ist anders geworden, besser geworden.
Übrigens sensationelles Backbuch.
Ja, aber pass auf. Wenn ich aber sage, und wenn ich jetzt heute sehe, dass von 100.000 Abrufe als erstes sind 28.000 Mal Schnitzel und als zweites 18.000 Mal Kaiserschmarrn, dann muss doch da was dran sein. Mhm. Ja, dann muss doch das Gericht irgendwie die Menschen berühren und begeistern. Die müssen ja Lust haben, das nachzumachen. Das kann jetzt ja kein Schwachsinn sein, sondern ist eine Tatsache. So, jetzt können wir nicht nur alle Schnitzel essen und alle nur Kaiserschmarrn essen. Aber du siehst, dass selbst in diesem einfachen Bereich der Mensch nach einer Zubereitung oder nach einer Perfektion sucht, weil er sagt, ich möchte jetzt ein noch besseres Schnitzel essen und vielleicht hilft mir der Lafer dabei, dieses Schnitzel noch besser zu machen.
Hätte ich dich mal angerufen.
Nee, hör auf jetzt. Aber du weißt, was ich meine. Total. Natürlich ist es alles gut, heute gefüllte Schneckeneier an zweierlei von Sauerrahm. Ist alles in Ordnung. Muss es geben. Aber ich glaube, dass wir mehr dieses normale, verbesserte in den Mittelpunkt stellen müssen. Also upgrade your life, aber in einer Stufeneinteilung, die man nachvollziehen kann. Weil es kann nicht sein, dass man plötzlich, ich sage jetzt mal, aus irgendwas eine Sphäre macht und der Mensch kommt dann und sagt, was ist das eigentlich? Ja, also der Schritt geht mir zu schnell. Und deswegen glaube ich, ist die Basisgastronomie, und das sind die Landgasthäuser, das sind diese Menschen, wo man gerne hingeht, wo die Wirtin und der Wirt und die Wurst und was ich, sind das für mich die Menschen, die die Basis schaffen für den Weg nach oben.
Also glaubst du an eine Renaissance der Landgasthöfe?
Ich glaube schon. Ich kann es dir sagen, warum. Weil die Landgasthöfe natürlich auch, ja, in der Stadt ist das schwer möglich, aber also bei uns auf dem Land, natürlich mittlerweile kapiert haben, dass sie nur sich behaupten können, wenn sie sehr vieles haben, was nicht jeder hat, nämlich aus dem regionalen Umfeld. Mhm. Und ich sage immer, was ist der Grund, dahin zu gehen? Früher in der Kneipe, ich meine, ich habe in Berlin gelegt, ich bin über die Hundekehle gegangen. Das hat ausgesehen, da das Bier war schlecht, das ist alles staubig, ja. Aber die Atmosphäre durch diesen Wirt war wahnsinnig. Das hat mich gereizt, dahin zu gehen. Also man braucht einen USP, man braucht irgendetwas, man muss irgendwie sich unterscheiden. Ich meine, wenn heute ich hier an der Schanze Melzer, daneben habe ich was weiß ich, wen auch immer, und ich habe viermal das Gleiche, dann hat es was damit zu tun, ist der vielleicht günstiger im Preis, ist mir der sympathischer oder geht es bei dem schneller, dann habe ich kein USP. Und ich glaube, die Frage, die jeder heute beantworten muss, ist, was ist der Grund, warum der zu mir gehen soll? Und wenn ich den Grund beantworten kann, und das können ganz unterschiedliche Dinge sein, das hat nichts mit teuer oder mit nur Qualität zu tun, sondern es sind viele Sachen. Das ist oft die Persönlichkeit der Mannschaft, des Service und so weiter und so fort. Wenn ich das beantworten kann mit einem klaren Ja, dann sehe ich für die Zukunft keine Chance. Aber alle, die heute versuchen, sich diesen Mainstream-Thema anzupassen, werden da, glaube ich, sich nicht positionieren können.
Das glaube ich auch. Würdest du das auch für andere beurteilen können? Was deren USP ist, weil fällt mir auf, wenn ich mit Menschen rede, dass viele gar nicht wissen, was ihr USP ist und dass man da so ein bisschen bohren muss, ein bisschen gucken muss, ein bisschen schauen muss.
Ich glaube, das ist jetzt fremd für mich, das jetzt pauschal zu sagen, aber es ist eine Voraussetzung, um in Zukunft sich irgendwie zu positionieren. Mhm. Das muss man machen, weil ich sage mal, wenn ich jetzt mit Freunden nach Hamburg gehe, als Beispiel, und ich sage, wir gehen heute Abend richtig gut essen, dann möchte ich schon mal wissen, was für eine Richtung erwartet mich da in diesem Restaurant? Mhm. Welche Person steckt dahinter? Das ist natürlich für mich als Koch sehr einfach. Aber ich meine, da musst du halt fragen, jetzt gibt's da 3 2-Sterne-Restaurants. Ja, was unterscheidet das eine Restaurant von dem anderen? Vielleicht, dass ich da zum einen mit dem Taxi fahren muss für 60 Euro oder es gibt alles Mögliche, was die Leute ja beschäftigt. Und deswegen glaube ich, ist dieses charaktervolle, bewusst selbstständige, so wie du, mit dem Charakter, dazu stehe ich, das mache ich jetzt, ist das die Zukunft. Weil dann gewinnst du für dich eine Fangemeinde und dann sagen die, auf den Melzer kann ich mich verlassen, so ist er, dem traue ich das jetzt und deswegen gehe ich in die Bullerei. Und wenn du nichts Besonderes hast, dann sagen die, warum soll ich zum Melzer gehen? Ich kenne es zwar aus dem Fernsehen, aber soll ich denen noch Geld geben? Der hat eh schon genug Geld.
Hatte.
Punkt. Fertig.
Hatte.
Ja, aber es ist doch so.
Würdest du Leuten gerade raten, wenn sie das Gefühl haben, das wird eine ganz enge Nummer, weiterzumachen oder aufzuhören? Du kennst die Weg, du kennst die Entwicklung, du weißt, wie es ist, du weißt, mit welchen Wirtschaften
Schwierigkeiten. Also ich sage dir mit meiner Erkenntnis, die ich jetzt backstage habe, weil es sehr viele Leute gibt, im Bereich von Delivery Service und vieles, die ja wahnsinnig aufgerüstet haben und ja wahnsinnig jetzt Gas geben, um das ganze Thema noch besser zu machen. Und ich sage jetzt mal, auch natürlich nach Wegen gesucht wird, wie man die Leute zu Hause wirklich Arbeit abnimmt, aber die trotzdem gut essen können, wird es für einige schwer werden. Bin ich mir ganz sicher. Weil ich sage dir, die Leute werden den gewohnten Weg, den sie jetzt eingenommen haben, wenn es nur um die Nahrungsaufnahme geht, so beibehalten, wenn es ums Erlebnis geht, nicht.
Also meine Einschätzung ist ja, es kommen goldene Zeiten auf uns zu, aber nur wer eine glückliche Lage hat, also wer eine glückliche Situation hat.
Definiere mal die glückliche Situation.
Nein, das beobachtet man.
Rücklagen?
Goldene Lage ist so, oder eine gute Lage ist für mich in Anführungszeichen, das beobachten wir ja schon seit Ewigkeiten, auch in Hamburg. Früher hast du ein Restaurant in Hamburg aufgemacht und hast Hamburger Gäste in Hamburg gehabt. Mhm. Heute machst du ein Restaurant in Winterhude auf und hast Winterhude-Gäste in Winterhude. Mhm. Und der Eimsbüttler hat Eimsbüttler-Gäste in Eimsbüttel. Und da gibt es eine kleine Schnittmenge. Aber grundsätzlich reagieren die Leute in der Stadt, bis auf wenige Ausnahmen, wenn du ein Vergnügungsviertel hast, à la Reeperbahn, also St. Pauli, oder eben ein Viertel hast mit einer hochkonzentrierten Gastronomievielfalt à la Schanze, wo die Leute auch denn so für einen Erlebnisabend hingehen. Und da ist gar nicht so wichtig, wo sie hingehen als solche. Dass die Selbstverständlichkeit, dass du ein bisschen lokaler, ein bisschen mehr in deiner Nachbarschaft gucken musst oder ein exquisites Angebot, ein sehr spezielles mit einem sehr klaren, mit einem sehr einzigartigen USP, dass man sich motiviert fühlt, 20 Kilometer auch in Hamburg zu fahren.
Mhm. Ja.
So, ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht mehr, warum sollte ich gerade nach Wandsbek fahren.
Fühlst du dich motiviert?
Ich sage ja gar, ich beobachte es ja an mir. Alles ist keine wissenschaftliche Untersuchung. Das ist wirklich für mich Wissenschaft des Bauches. Mhm. Dass ich so bemerke, krass, ich weiß gar nicht mehr, was in anderen Vierteln abgeht, weil bei mir so viel passiert.
Genau.
Ich habe ja nur ohne Ewigkeiten.
Da kann ich dir aus meiner Sicht, ich lebe jetzt ja mit ein bisschen Abständen 13 Jahre, wirklich viele Tage im Jahr in Hamburg und wir sind ja meistens abends frei und wir haben ja immer das Bedürfnis, etwas zu essen oder irgendwo hinzugehen, weil um 6 Uhr ins Bett zu gehen, ist manchmal sehr anstrengend. Ja, also geht man irgendwo hin. Es kann jetzt sein, nur ein Steak irgendwo zu essen. Es kann aber sein, mal was Besonderes, Aufwendiges zu essen und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt mein ganz persönliches Gefühl, es gibt sehr viele Leute, die in einem bestimmten Bereich versuchen, mitzumachen. Aber es gibt ganz wenige Leute, die versuchen, aus dem bestimmten Bereich nach oben oder nach unten auszubrechen, die einfach sagen, okay, ich habe heute mit jemandem gesprochen, gesagt, kannst du dir vorstellen, dass wir in Hamburg, dass ich da ein Allgäuer Spätzle-Restaurant mache? Nur Allgäuer Spätzle, einmal mit Allgäuer Bergkäse, dann vielleicht mit irgendwas dazu, was auch immer.
Du solltest doch das nicht verraten, was ich dir gesagt habe.
Nee, das hast du mir nicht gesagt. Aber pass auf, habe ich gesagt, wenn du einen geilen Laden hast und als Person mit deinem Team das inszenierst da vorne, dass man sieht, dass du die Spätzle selber machst und dass das ein richtiger Käse ist von einer nachvollziehbaren Familie aus dem Allgäu. Ich schwöre dir eins, was gibt's denn zu sagen gegen guten Allgäuer Käsespätzle? Ich meine, das esse ich nicht jeden Tag, Aber wenn ich mal Lust habe auf was Deftiges, dann mache ich mir einen Salat dazu, kaufe mir so die schöne Schale mit Allgäuer Käsespätzle, setze mich zu Hause hin. Der soll die nur auf 80% backen, 20% backe ich zu Hause fertig. Ja, was spricht denn dagegen? Wo gehst du aber hin? Wo gibt's das denn? Alle versuchen plötzlich, Thunfischsteak rosa zu braten, mit Sesam gewickelt und was weiß ich jetzt alles. Nein, falsch. Bleib bei dem, was auch die Leute kennen und was die Leute auch gewohnt sind zu essen. Und dann hast du einen gewissen USP und nicht plötzlich gucken, gehen die zum Melzer, gucken auf der Speisekarte. Ach, der hat jetzt, was ich, in Speck eingewickelte Bohnen. Ja, wenn ich jetzt gut sein will, muss ich auch in Speck eingewickelte Bohnen machen. Das ist doch scheiße. Das bringt doch nichts.
Aber also, belächeln euch jetzt die jungen Köche und Köchinnen, indem sie sagen, ach, ihr alten grauen Männer.
Ja, weil also wir werden gerade belächelt, weil Johann Laffer Speckbohnen erwähnt hat. Also das ist...
Was aber lecker ist.
Das ist super lecker. Und ja. Es ist immer die Klischee-Schubladen, die wir visuell und klarifiziert aufmachen wollen. Und natürlich versuchen wir auch unsere Esskultur, also unsere Altherren-Esskultur in Anführungszeichen auch zu verdeinen. Und ich bin auch der Meinung, dass der heimische Herd mehr als das Goldes wert ist, weil eine gewisse Emotion stattfindet. Und bestimmte Gerichte erklären eine Emotion. Und wenn Essen intellektuell wird, also sprich eher kopflastig als bauchlastig, ist es kein Geheimnis, esse ich das wahnsinnig gerne, wird aber nie bei mir die Wirkung erzeugen wie was Simplen. Und das ist das, was Johann gerade meinte. Wenn ich glaube, dass Spätzle, dass ich das beherrsche, dass ich es richtig gut kann und dass ich irgendwie besser bin als alle anderen, du hättest auch, keine Ahnung, ich sag mal, eine Sphärifikation sagen können.
Tolles Biomehl oder was auch immer.
Ich sage auch so, ich gehe jetzt mal in die Moderne, so was in der Modernistenbereich, ich kann irgendwas ganz besonders geil mit einer ganz besonderen Geschmacksausbildung, dann reicht ein gutes Produkt. Dann reicht eine klare Aussage, um aus der Masse hervorzustechen. Wenn du nur ein Dessert kannst, ich habe eine Idee, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich sag mal so, übertrieben, im übertragenen Sinne, ich habe mal überlegt, und ich bin so gerade am Butchern, weil ich habe ja ein bisschen, muss ja noch beide aufstellen, Pudding-Restaurant. Ich will Pudding-Restaurant machen, nur Pudding. Pudding, 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 Pudding. Und zwar Pudding einfach nur, weil Pudding ist eigentlich geil, aber richtiger Pudding.
Wie von Mama.
Ohne
Vollmilch, 3,5% mit Eigelb, verstehst du, so wie es sein muss.
Abgezogen, eingegossen, vorher gewässert, gestürzt und Pudding. Und vielleicht sogar für die Spezialisten, dass du eine High-Class-Spezialität hast, nur Pudding-Haut. Nur die Haut. Was? Es gibt Leute, die feiern das ab. Und dann musst du so clever sein. Was ist denn da? Und dann gibt es ein goldenes Kästchen und da ist nur Puddinghaut drin. So, und dann kannst du, und da ist dann so, oh geil, das Beste. Und das ist dann so ein Exzess im Pudding. Also so. Und das meint, und damit kannst du zum Storytelling werden. Ich meine, wir sehen das gerade hier in Hamburg. Bin mir nicht sicher, also ich kann es noch nicht einordnen, also qualitativ oder sonst, ich verstehe es nicht ganz genau. Donuts.
Neulich hast du es noch über den grünen Klee gelobt.
Ja, aber
jetzt
Da sind wir wieder beim Monothema. Ja. Ich kann es nur nicht einordnen, was ist das, was da so klar zieht. Aber das ist das Versprechen, in einem Monoprodukt die beste Qualität abzuziehen.
Ja. Tim.
Ja.
Johann, bevor wir jetzt hier gleich, leider Gottes, aber ich bin mir wirklich sicher, dass ich den Johann einfach nochmal herhole. Ich hätte gerne eine Frage von euch beiden zum Abschluss beantwortet, jeweils von dem einen über den anderen. Johann, was hat Kulinarik Deutschland einem Tim Melzer zu verdanken? Und Tim, was hat Kulinarik Deutschland einem Johann Laffer zu verdanken?
Oh, sehr gute Frage.
Also ich würde gerne anfangen. Deutschland hat dem Tim Melzer Folgendes zu verdanken, nämlich er hat es geschafft, eine Zielgruppe, die ich nie hatte, für das Thema Essen Inhalt zu begeistern. Und zwar auf seine Art und Weise, nämlich, dass er vermittelt hat, dass Kochen keine Weltwissenschaft ist, dass Kochen nicht nur einer machen kann, der eine Küche für 50.000 Euro zu Hause hat. Also das Kochen ist was ganz Normales, ist ein in der Gesellschaft etabliertes notwendiges Übel. Und er hat eine Zielgruppe für uns Köche auch an sich oder an uns geholt, die wir vorher nicht hatten.
Kannst du das annehmen, Tim?
Exakt so würde ich nämlich auch unterschreiben. Das habe ich viel oft in Interviews gesagt. Gerade als am Anfang, nicht Johann, aber andere Leute ja auch schon mal, ich sage mal, ein bisschen die Nase gerümpft haben. Und gab ja auch mal eine Diskussion irgendwie seitens Christian Bau, sehr ungünstig formuliert, dass es ihn aufregt, dass ich einfach als einer der besten Köche in Deutschland gehalten werde. Und die wahren Meister der Zunft haben keine Aufmerksamkeit, keine Wertschätzung. Verstehe ich, kann ich total verstehen, aber dafür kann ich nichts, sondern nimm doch lieber das an, wo ich die Vorarbeit leiste. Und jetzt müssen wir ein bisschen pendeln. Johann hat diese Medienwelt, ist einer der ersten betreten und hat eine Welt kreiert. Dadurch war für mich verständlich, was ich nicht machen möchte, sondern wo ich ansetzen muss. Denn es war ein sehr dezidiertes, sehr genaues, sehr exaktes Kochen in einer Fachlichkeit, die seinesgleichen sucht. Meine Welt war viel emotionaler zu dem damaligen Zeitpunkt. Also Dampframme, plaudern, Fehler, falsch, abmessen, bisschen schmutzig, hohes Öl, Salz schmeißen, alles Bilder, damit die Leute die Energie eigentlich spüren, die mir Kochen gibt. So, ich habe die sozusagen statisch übertrieben. Und dann, als auch durch unsere Freunde, ich habe immer gesagt, willst du für Kochen dich interessieren, dann hole ich rein. Dann bin ich bin der Koberer auf dem Kiez.
Ja.
So, kommen Sie rein, schauen Sie mal rein.
Genau.
Willst du Kochen lernen und willst du Kochen begreifen? Dann bist du bei Johann. Und wir sind zusammen mit den vielen anderen Köchen, die tagtäglich, egal auf welchem Level, ein Fischbrötchen, das für eine kulinarische Begeisterung sorgt, ist genauso hoch anzusetzen wie ein Drei-Sterne-Restaurant, wo ein Mensch aus Mailand extra nach Hamburg hinfliegt und bei Kevin essen geht. Wer das anfängt, in einer Unterschiedlichkeit zu werden, ist ein unfassbar dummer Mensch in meinen Augen. Denn alles spielt zusammen in diese große Klaviatur des Genusses. Und das ist, wir schätzen uns so dermaßen wert. Wir sind so voller Demut und Respekt voreinander und für die Leistung. Wir wissen, was ich gesagt habe, wenn Johann sich mit mir zeigt, dann werde ich aufgewertet. Das ist dasselbe, was Tim mit mir macht, Tim Raue. Dadurch, dass Tim Raue ein 2-Sterne-Top-50-Koch ist, kriege ich eine kulinarische Wahrnehmung durch bestimmte Leute. Jetzt liegt es an mir, das Richtige draus zu machen und die Wertschätzung auch wieder zurückzugeben und eben zu sagen, passt mal auf, ihr Dödels, die immer sagen, ah, Sterneküche ist nichts für mich, das ist doch nur Kleckserei auf dem Teller. Aber Jungs, ihr habt gar keine Ahnung. Ah, es ist durchgängig betriebenes, perfektes Kunsthandwerk auf einer Ebene und das ist wunderschön. Willst du Scheiße finden, find Scheiße. Und meine Neckigkeiten haben ja nur was damit zu tun, dass ich die Kollegen kenne. Aber du wirst noch nie gehört haben, dass ich gehobene Küche in irgendeiner Form diskreditiere. Ganz im Gegenteil. Eine Facette und das ist so schön, wenn du jeden Tag immer nur Dampframme hörst. So. Irgendwann möchtest du ja auch vielleicht mal was anderes hören. Wenn du jeden Tag mit einer Monotonie des Plumpen konfrontiert wirst. Irgendwann brauchst du mal die fein ziselierten Töne, die fein subtilen Dinge, die dir eben nicht das um die Ohren schlagen, die dir sogar eine Entwicklung im Mund mitgeben, die dich entdecken lassen, wo du, wow, so. Aber du musst dich drauf einlassen. Und es ist verdammt nochmal kein Wettbewerb. Ich glaube, dass ich ohne Johann Lafer, ohne auch Eckhard Witzigmann, das habe ich schon mal gesagt, jeder Koch, der heutzutage jeder in Deutschland in einem Restaurant Essen auf den Teller packt, einer wie auch immer Art philosophisch belegten Küche, sollte Dankeschön Eckhard Witzigmann sagen, sollte Dankeschön auch Johann Lafer sagen, sollte den ganzen Männern Danke gegenüber sagen, die dieses Feld überhaupt erarbeitet haben, dass sich Menschen für Kulinarik interessieren, außerhalb des heimischen Herdes. Außerhalb des heimischen Herdes. Dass dann bei jeder Tellersprache, jede Anrichte, jede Philosophie, jede Kommunikation ist nur entstanden dadurch, dass irgendjemand mal gesagt hat, wir müssen auch weg vom Schnitzel. Wir müssen den nächsten Schritt gehen. Mhm. Und dann kann man, wenn man weggeht, kann man auch wieder zurückkehren. Und wir sind genau in der perfekten Phase. Wir haben beides. Wir haben Multikulti, meine Mutter, deine Mutter, unterschiedliche Ebenen an dem Herd. Und ich bin derjenige, oder auch Ralf, na, der hat ja noch einen Ticken vor mir angefangen. Jamie natürlich, ganz, ganz, ganz wichtig. Wir waren diejenigen, die es vielleicht geschafft haben, Menschen, die gar nicht wussten, dass sie sich dafür interessieren könnten, dass wir so laut und polterig waren, dass wir gesagt haben, hier wird gekocht, schaut mir hin, guck mal. Na, so, und dann haben wir sozusagen wie kleine Welpen in ihr Pipi, haben wir das Gesicht reingegangen und die haben gesagt, krass, das ist ja geil. Und wenn der das kann, kann ich das auch. Und dann kochst du zweimal meine oberflächlichen Gerichte. Und dann denkst du, okay, ich hab Bock mehr, das macht mir richtig Freude. Genau. Wo kann ich? Und dann googelst du Wiener Schnitzel und ich kann dir sagen, 100% sicher, die meisten Hits Johann Lafer.
Ja, wie er sagte,
ja, aber 20.000. Aber weißt du, das ist doch das Entscheidende. Und das ist doch
geil, miteinander.
Das ist so geil, dass wir, und ich sage immer, die Leute werden ja oft, ich werde oft gefragt, wie geht's denn mit euch untereinander? Ich meine, in Deutschland leben über 80 Millionen Menschen. Wenn da nicht 25 Köche einen Markt finden, bei 80 Millionen, nimm das mal mit anderen Branchen, wenn das nicht zu schaffen ist, dann kannst du auswandern. Weil ich meine, es gibt doch genug Leute, jeder muss jeden Tag essen. Jeder muss jeden Tag sich damit beschäftigen, vom Einkauf bis zum Zubereiten. Und wenn wir nicht da jeder die Chance haben, unseren Markt zu machen, Aber gemeinsam sind wir stark. Am Ende macht jeder seinen Markt, aber gemeinsam bringen wir das kulinarische Niveau nach vorne. Und ich möchte jetzt eins noch zum Abschluss sagen. Wenn du früher, ich bin sehr viel gereist, in Asien warst und sagst, ach, you are from Germany. What you are cooking? Ja, dann sagst du, okay, ich mache jetzt Lobster oder irgendwas. Dann sagen die, I only know Borgnackel, Nürnberger Rostbratwürstel oder was auch immer. Was wir alle kennen. Das ist längst vorbei. Das ist längst vorbei. Guck mal, die Deutschen haben heute nicht nur scharfe Häusle bauen, sondern die haben auch etwas geschafft, nämlich eine Akzeptanz mit über 300 Sterne-Restaurants, dass die Kulinarik eine Akzeptanz gefunden hat. Und ich finde, das ist doch die größte Anerkennung für uns alle, dass wir gemeinschaftlich eine Leistung gefunden haben oder geschaffen haben der kulinarischen Weiterentwicklung. Wer was gemacht hat am Ende, spielt keine Rolle. Aber wir müssen stolz darauf sein, dass wir jetzt in einem Land leben, wo das nicht mehr nur um Schnitzel geht, sondern um viel mehr.
Und das Geile ist, bei den 300-Sterne-Restaurants ist die volle Bandbreite an Kulinarik zu entdecken. Ein Sterne-Restaurant hat nicht die gleiche Speisekarte. Es ist alles zu entdecken. Alles. Von bis. Von der Pellkartoffel in Asche, wie auch immer, bis hin zum großer, zur Türmchenbauerei und Kleckserei auf dem Teller. Ist alles da. Das ist, Stern sagt nichts darüber aus, wie ein Teller da ist, sondern ist einfach ein schönes Gericht. Du wolltest gerade gehen und sagen, das ist das Letzte, was gesagt wird. Da wollte ich dir widersprechen. Ich habe leider vergessen, warum.
Na?
Wo warst du denn nochmal?
Wer jetzt?
Johann. Ah, doch, ich habe eine Idee. Es gibt ja auch so ein bisschen, und das eigentlich müssten wir das mal machen, das haben wir nie gemacht. Wir haben noch nie, glaube ich, und nicht in der Kulinarik noch nicht, wie heißt das in der Musik, wenn ein Hip-Hopper mit der Heavy-Metal-Band einen Song macht?
Mash-up.
Mash-up. Wir haben noch nie ein kulinarisches Mash-up gemacht. Wie spannend das ist, du bringst eine Idee mit, ich verwurste die. Ich bringe eine die Idee,
ich verwurschte
du verwurstest die, um zu zeigen, wie dicht wir eigentlich beieinander sind.
Ja, genau. Und ich meine, ich kann sagen, das ist ganz anders in der Musik. Ich habe das miterlebt in meinem Heimatland Steiermark. Da gab es letztes Jahr eine Sendung, die hieß Aufsteirern. Und zwar ein ganz aktueller Künstler mit seinem Hit hat sich zum Beispiel zusammengenommen mit einer Blasmusikkapelle. Und ich muss ja sagen, das war für mich so faszinierend zu sehen, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass einer, der wirklich einen tollen Schlager oder auch einen tollen Song hat, der zurzeit, was ich, ganz erfolgreich ist, und dann spielt er mit der Blasmusikkapelle zusammen, singt er dieses Lied. Und das, finde ich, ist der große Reiz, nämlich, dass man das Bekannte, Gewohnte nicht verlässt, aber trotzdem das Moderne zulässt. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung.
Ja. Johann, Tim. Dann bedanke ich mich im Namen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen für diese generationsübergreifende Lobhudelei auf die deutsche Kulinarik. Da kann man, glaube ich, so stehen lassen.
Ja. Bin ich jetzt auch fertig?
Nee, Sekunde mal. die Schnauze. Johann, es war mir ein Fest, dass du den Weg hier heute zu uns gefunden hast. Es war mega unterhaltsam. Also ich musste nicht mal einen schlechten Witz machen. Wirklich, also.
Musst du eigentlich nie, aber fragst du eigentlich.
Tim. Ich glaube, den Johann, irgendwann werde ich ihn einfach nochmal einladen, weil da ist ganz offensichtlich noch sehr viel.
Johann, an dieser Stelle von mir ein herzliches Dankeschön, ein wirklich herzliches Dankeschön. Johann, wir haben neulich besprochen, dass wir in Zukunft beim Podcast manchmal ein bisschen kochen wollen. Denn wir gesagt haben, das kann eventuell Effekte auf die Soundqualität haben.
Da können die Fites übrigens ruhig mal sagen, Daumen hoch oder Daumen runter. Ich möchte an der Stelle sagen, dann darf sich nicht über die Soundqualität beschwert werden.
Weil einfach die Energie, wir sitzen hier, wir reden immer über Kulinarik und ist für mich nicht Sitzendes, Kulinarik ist für mich Aktives und eher so am Kücheninsel stehen, Tresen kann man auch immer noch mit Scheiben machen, ohne Probleme. Aber das kann dann sein, dass man ein bisschen brutzelt, das kann auch sein, dass das ehemalig dicke Melzerchen sich mal 20 Zentimeter vom Mikrofon entfernt oder aber...
Hey, du kriegst hier Headset.
Oder ein bisschen schwer atmet, weil er einen dicken Braten aus dem Ofen geholt hat oder ähnliches. Aber ich glaube an diese Atmosphärik des Miteinanders.
Worauf sollte das eine Einladung sein, dass du das dann mit Johann machst?
Richtig.
Dann sag das doch.
Das ist so, wir machen gerade Mashup. Das ist ja, das war so das Ding. Ich würde mich sehr, 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 sehr,
wir
sehr,
sind bei dem Thema, was wir am Anfang besprochen haben. Klassik trifft den Rockstar.
Ich wollte gerade sagen, ihr habt wirklich, also sensationell habt ihr diesen kulinarischen Kreis geschlossen. Ja. Ich möchte euch ganz herzlich danken.
Wann bist du wieder?
Gratulation. Auch im Namen meiner Eltern.
Jetzt im Moment. Hervorragend. Nächstes Mal am 24. Da haben wir 3000. Küchenschlachtsendung. 3000.
Ja, dann gehst du da kurz hin und dann kommst du hier fertig.
Ja, oder wir gehen dahin. Da haben wir doch
den Tresen. Ich war noch nie bei der Küchenschlacht.
Nee, aber wir gehen in die Räumlichkeiten, weil da können wir den Podcast aufzeichnen.
Lustigerweise war ich noch nie bei Küchenschlacht, aber ich glaube am Anfang einer meistzitiertesten Person immer wenn was angebrannt ist, Melzers Röster rum. Melzers
Röster. Nee, das hat sich aber, das ist out, das ist out.
Ja,
das
ist ja am Anfang. Am Anfang,
aber jetzt ist das, nee.
Na, inzwischen kriegst du einen Stern damit, wenn du Zwiebeln verbrennen lässt.
Ja, genau.
Oder Asche in irgendwas reinwumpst.
Ja, du findest wieder kein Ende.
Was? Tschüss, Johann. Danke dir. Ciao.
Tschüss, danke.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.